Max, wir müssen reden.
Warte, warte. Also ich. Ah, Mist.
Aua, was war das denn?
Der war gut, ne?
Out,
ich habe ja so eine Bügelflasche. Sorry, hätte ich vielleicht eine Vorwarnung geben sollen. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass es so laut ist.
Manuel, wir müssen reden.
Das ist so, ja. Wenn man. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen taub von diesem Plop da, aber sonst, ja.
Das ging mir auch.
Es heißt ja, wir müssen reden. Es heißt nicht, wir müssen zuhören.
Das stimmt.
Wir müssen ploppen.
Die Sendung wäre eine sehr andere, wenn wir auch zuhören würden.
Ja, genau.
Also jetzt haben sich praktisch alle Hörer in diesem Moment, müsst ihr euch vorstellen, die waren jetzt gerade joggen oder keine Ahnung, was sag mal, jetzt haben jetzt alle Hörer einfach ihre Headsets vom Leib gerissen. Nach Max Plopp.
War das so laut? Oh mein Gott, das tut mir leid. Neues Audio-Equipment.
Und wir kriegen Milliardenklagen rein.
Oh, so weit ist es gekommen. Und auf Clubhouse beschweren sich alle über uns.
Genau. Aber heute wieder mit Gast. Heute wieder mit Gast. Also beziehungsweise nach langer, langer Zeit Gast. Und ich glaube, der Gast, den wir auch das letzte Mal hatten, nämlich Manuel Wieler. Wieler oder Weiler? Wie war das nochmal?
Ja, immer wieder. Also Wieler ist eigentlich quasi das Original, aber Weiler geht auch. Oder Wühler geht auch.
Wühler ist gut.
Wühler, okay.
Also mit Y, W-Y, das ist interessant. Ich finde das eine interessante Schreibweise. Also kommt das eigentlich her?
Also in der Schweiz gibt es das mehrfach gewissermaßen. Da gibt es das auch als Ortsname. Oder es gibt einen Weiler, wo man wohnt, so ein kleiner Ortsteil. Und das hat irgendwas damit zu tun, weil in gewissen Gegenden der Schweiz schreibt man das dann auch mit Y. Und da kommt dieser Name dann auch her. Also es gibt ja so Ortsteile in der Schweiz, die dann Wieler heißen.
Und du bist ursprünglich Schweizer, ist das richtig?
Immer noch.
Du bist immer noch Schweizer, aber du wohnst in Berlin.
Ja, genau. Aber ich meine, Berlin wohnen, das tun ja viele.
Ich hatte dich irgendwie nach Österreich gedanklich verschoben, aber man hört, dass du Schweizer bist.
Ja, das hört man immer noch.
Ja. Ich glaube, das geht auch nicht mehr weg, oder?
Das geht nicht mehr weg. Das ist chronisch, weißt du?
Für die, die sich nicht mehr erinnern, Emanuel Wieler ist, mache ich wieder falsch, ne? Molekularbiologe oder Mikrobiologe?
Molekularbiologe.
Aber Molekularbiologe.
Okay. Hauptsache, du sagst nicht Virologe, weil das sind die 80 Millionen anderen Menschen in diesem Land.
Da hast du recht. Also ist das und deswegen wollten wir ja mal zum Fachgespräch zwei Virologen und einen Molekularbiologen.
Genau, das ist jetzt ein interdisziplinäres Fachgespräch.
Also einer der Gründe,
warum ich bin Virologe und Impeachment-Experte, muss ich sagen.
Also einer der Gründe, weswegen wir dich eingeladen haben, ist natürlich, dass allgemeine Panik und die allgemeine Schwierigkeit in der Gesellschaft mit der Nord Stream 2 Pipeline immer noch besteht. Und wir wollten von dir die Expertise hier reinholen, in unseren Podcast einmal ordentlich über Nord Stream 2 zu reden.
Ja, das ist doch gut. Das ist Strömungen, da kenne ich mich ja aus damit. Wenn es fließt oder Pantarell und so.
Ich weiß nicht, ob ihr es noch wusstet, aber es gibt dieses Corona, gibt es noch?
Ach so, Corona, ja. Damit wollten wir eigentlich ansteigen.
Ja, also das Bier meint ja. Reden wir jetzt über Bier?
Jetzt reden wir über Bier.
Gut, ja.
Flens. Der Lockdown ist nochmal verlängert worden, sodass wir jetzt alle mehr Bier trinken können.
Genau, ganz aktuell, während wir hier aufnehmen, wurde gesagt, bis zum wann? 8. März oder was?
7. März.
7. März, ja.
Also am Frauentag dürfen wir alle wieder raus.
Nee.
Ich wollte gerade fragen, glaubt ihr daran?
Genau, das wäre die erste Frage auch an Emanuel. Glaubst du daran, dass am 8. März irgendwas aufmacht?
Ja, also das ist ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, kann ich so nicht beantworten, aber das Ding ist schon, ich glaube, das ist so ein Grundproblem jetzt von den letzten Monaten gewesen, dass es halt immer so weitergeht und dann immer wieder so diese Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammenkommen und dann irgendwas beschließen, was aber sich nicht so sehr von dem unterscheidet, was einige Wochen vorher beschlossen wurde. einfach mit dem Unterschied, dass ein anderes Datum draufsteht. Und das haben wir, diese Situation haben wir jetzt halt auch wieder. Also jetzt steht statt 14. Februar, steht jetzt der 7. März drauf. Und ja, das ist eigentlich auch der wesentliche Unterschied von diesem Beschluss zum letzten. Und ich glaube nicht, dass sich das so immer weiter fortsetzen lässt. Also insbesondere, weil natürlich jetzt die Fallzahlen doch schon ziemlich stark gesunken sind und dann natürlich auch immer der Druck auch immer größer wird, dass was anderes zu beschließen. Aber eben, das Wichtigste ist ja eigentlich, dass man sich vorbereiten müsse darauf, was kommt dann, wenn es wieder zu mehr Kontakte kommen wird, weil vielleicht die Schulen wieder mehr in Betrieb sind, weil gewisse Betriebe öffnen, vielleicht auch wenn Theater oder Museen wieder mal ein bisschen aufmachen können mit Hygienekonzepten und so. Das ist ja eigentlich die wesentliche Frage, mit der man sich befassen müsste.
Ja, da scheinen ja alle doch deutlich wieder überrascht zu sein. Ich habe jetzt irgendwie ein Interview mit der Bundesbildungsministerin gehört, die dann so, ja, das ist ja alles eine neue Situation hier gerade, da hatten wir uns jetzt nicht so viel Zeit, uns in Detail mit zu beschäftigen, so ein bisschen.
Ja, die hatte doch ein Konzept vorgelegt, was aber im Endeffekt komplett, also da steht dann halt so drin, bei hoher Inzidenz soll man das machen und bei niedriger Inzidenz und das so. Und dann hat die Moderatorin gefragt, ja, was bedeutet das denn jetzt? Also was ist denn hohe Inzidenz? Was ist denn niedrige? Ja, das muss man dann sehen und dann muss man gucken. Diese ganzen Bildungsminister sind alle am Abkotzen. Weil die halt einfach sagen, da können wir nichts mit anfangen, ja?
Oh, ja. Also das ist wirklich beeindruckend, wie viel Inkompetenz an den Bereichen hier zutage kommt. Sag mal, aber da wir als Virologen hier schon mal einen Molekularbiologen da haben, der kann uns ja vielleicht auch ein bisschen was über Viren erzählen, damit wir dann danach darüber lachen können. wie ist das denn? Jetzt haben ja alle vor den ganzen Mutationen Angst und sowas. Kannst du was zum Thema Mutationen erzählen?
Ja, klar, das ist ja, ich bin ja so quasi global Molekularbiologe. Da kann man ein bisschen zu allem was sagen. Nee, also das Thema mit den Mutationen oder Varianten, das ist ja eben seit Dezember ist das ja aufgekommen. Was man da vielleicht noch so ein bisschen vorausschicken kann, ist, dass das schon auch für viele, die sich sehr nahe mit dem Thema befassen, überraschend gekommen ist, weil aufgrund einfach dessen, was man in den letzten 30, 40 Jahren über Coronaviren gelernt hat und auch quasi bis Dezember gewusst hat oder bis November 2020 über das neue SARS-CoV-2-Coronavirus gewusst hat, ging man schon davon aus, dass sich das Virus relativ langsam verändert. Und da ist tatsächlich irgendwas war da im November, Dezember oder vielleicht schon Oktober ging das los, wo plötzlich an verschiedenen Orten, und das macht es so auffällig, neue Virusvarianten entstanden sind, die sich ziemlich stark unterschieden haben. Und das ist tatsächlich etwas, was gewissermaßen, glaube ich, auch für viele Fachleute oder für die meisten Fachleute überraschend gekommen ist. Also das muss man einfach mal vorausschicken. Ja.
Und ja, ich fand das so interessant, weil Drosten hat ja am Anfang auch überhaupt nicht geglaubt, dass diese britische Variante so viel ansteckender ist als die alte. Also der hat ja echt sehr, sehr lange gezögert, da irgendwie das auch nur ernst zu nehmen, was da berichtet wurde. Ne?
Ja, es war auch, weil das so kleine Änderungen sind. Also das kam schon überraschend, auch so ein bisschen, weil man davon ausgegangen ist, dass das Virus schon sehr gut angepasst hat, um möglichst schnell möglichst viele Menschen anstecken zu können. Auch das war so ein bisschen die Überraschung. Und eben auch, dass quasi jetzt irgendwie 7, 8 Monate kaum was geschehen ist, eben von Januar 2020 bis im Oktober und dann plötzlich so ein Schub kam, obwohl ja einerseits es unendlich viele Ansteckungen schon gab, das ganze Jahr über irgendwie 100, 200, 300 Millionen weltweit. Und natürlich auch schon die Situation eingetreten ist, dass in gewissen Gebieten quasi schon eine ordentliche Anzahl Menschen sich infiziert hat und deswegen auch zumindest teilweise immun war gegen das Virus. Ich meine, das könnte so eine Situation sein, wo man sagen könnte, ja gut, jetzt sind irgendwie 20% der Menschen haben so eine gewisse Immunität gegen SARS-CoV-2. Deswegen können sich Varianten, die die jetzt quasi gegen diese Immunität schon teilweise resistent sind, können sich ein bisschen leichter verbreiten. Diese Situation hatte man auch schon vorher. Die ist nicht einfach plötzlich im Oktober eingetreten und deswegen kamen diese Varianten. Also das ist schon, das muss man sich bewusst sein, dass das auch, du hast ja draußen erwähnt, vorher auch so ein bisschen für die Fachwelt eine Überraschung war. Da wurde man echt so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, oder quasi, was bedeutet das und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, bevor man vielleicht da ins Detail gehen, wenn ihr da ins Detail gehen wollt, was auch wichtig ist zu sehen, ist, das denkt man jetzt, das sehe ich jetzt immer wieder auf Twitter, so diese Kommentare, das geht jetzt immer weiter und weiter mit diesen Varianten. Das Virus kann sich nicht beliebig verändern. Das muss man sich immer wieder bewusst sein. Und das Interessante ist, dass Studien, die jetzt halt auch erst so in den letzten 1, 2, 3 Monaten erschienen sind, die haben gewissermaßen wirklich so die quasi theoretischen Grenzen von diesen Mutationen oder neuen Varianten versucht zu ermitteln und sind schon auch darauf gekommen, dass das nicht beliebig groß ist. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie oder das Virus ist gewissermaßen so wie ein Kaninchen, das auf seinem großen offenen Feld rumrennt und versucht quasi an Nahrungsstellen zu gelangen. Und es gibt nicht beliebig viele Nahrungsstellen in dieser großen Landschaft, in der sich das Kaninchen bewegt. Und viele davon sind sehr ungeschützt. Und quasi, wenn dann die Adler kreisen, das ist dann gewissermaßen das Immunsystem, also die Immunität durchgemachte Infektion oder Impfung. Wenn die das Kaninchen sehen, dann ist es schnell weg. Und das bedeutet, das Kaninchen muss quasi einen Ort finden, an dem es sowohl geschützt ist, wie auch, wo es irgendwie Nahrung findet. Und in dieser Landschaft, in der sich das Kaninchen bewegt, gibt es nicht beliebig viele solche Orte. Und dasselbe ist auch mit dem Virus der Fall. Es gibt nicht beliebig viele Varianten, die das Virus einnehmen kann, mit dem es sowohl quasi ansteckend ist, das entspricht quasi, wenn das Kaninchen Nahrung findet, wie es sich auch vor dem Immunsystem verstecken kann, also quasi so wie das Kaninchen vor dem Adler. Und so in diesen eher theoretischen oder quasi vorausschauenden Arbeiten wurde auch gezeigt, dass quasi diese Landschaft mehr oder weniger vom Virus jetzt mit den neuen Varianten quasi abgesteckt wurde und da nicht mehr, also quasi, da kann nicht mehr einfach immer mehr und mehr kommen. Also das muss man sich erstmal
vorstellen. Das ist halt so wie ein Suchraum, kann man das hier
genau, vorstellen. Genau, das ist ein Suchraum, ne? In dem es auch so gewisse Constraints gibt, also quasi so Einschränkungen.
Also auf der einen Seite, jetzt nochmal blöde, weil das mit dem Kaninchen, das war jetzt nicht so, also auf der einen Seite muss das Virus überlebensfähig bleiben und muss in der Lage bleiben, sich zu vermehren. Auf der anderen Seite würde es sonst vom Immunsystem erkannt werden, wenn es sich zu sehr verändert? Oder
nee, weil wenn es kann sich nicht beliebig, also es kann sich nicht, das ist das quasi, die Adler, das sind das Immunsystem und die sehen das Virus. Und das Virus, also das Kaninchen, muss sich dann irgendwie verstecken. Und es kann sich an gewissen Orten verstecken, da wird es nicht so gut gesehen, aber da gibt es vielleicht keine Nahrung. Und es gibt Orte, da gibt es viel Nahrung und da wird es schnell gesehen. Und es gibt quasi wenig Orte, wo es sowohl nicht gesehen wird von den Adlern, wie auch dass es dort Nahrung findet. Aber ich sehe, ich muss an dieser Metapher noch ein bisschen arbeiten.
Ja, warte mal. Also das mit dem Gesehenwerden, mit der Nahrung, also die Orte sozusagen, ist das tatsächlich quasi ein Ort innerhalb des menschlichen Körpers? Oder meinst du mit Ort jetzt im abstrakten Sinne die DNA des Virus?
Nee, also Ort im abstrakten Sinne, also quasi das Erbgut des Virus.
Okay.
Oder das ist so ein Variantenraum, den man hier aufspannt. Das ist jetzt echt ungünstig, dass wir in den ersten 5 Minuten schon völlig irgendwie so.
Okay.
Aber quasi so der Variantenraum, den das Virus durchschreiten kann, ist mehr oder weniger abgesteckt. Und okay. Die Grenzen haben wir im Prinzip jetzt gefunden. Natürlich kann es sein, dass das Virus quasi einen ganz neuen Variantenraum übergeht. Aber das ist ein ziemlich langes,
tiefes
und dunkles Tal, das es da durchschreiten müsste. Und das wäre im Prinzip dann ein neues Virus.
Aber ist das SARS-CoV-3 dann? Ist das der Grund, warum manchmal dann Viren stärker sind, wenn sie zwischendurch über einen anderen Wirt gegangen sind, wie über eine andere Tierart oder so?
Ja, genau. Das ist im Prinzip dieses lange, dunkle, finstere Tal, durch das das Virus gehen muss, um in einen neuen Variantenraum zu kommen. Das kann es nur machen, indem es quasi, das geschieht in Tieren, in Insekten, in Fledermäusen und so weiter. Und so ist quasi ja dieses SARS-CoV-2 ja auch entstanden, oder? Es ging durch den langen dunklen Tunnel und kam dann plötzlich wieder ans Licht und da war nichts, da waren keine Adler, da war überall Futter, das war quasi das Paradies und ja, das sind quasi dann wir, die dann völlig ungeschützt waren vor diesem neuen Virus.
Aber ganz kurz, wo du jetzt sozusagen schon mal so einen Überblick über den Suchraum in bestimmten Studien angeschaut hast, was mich ja interessiert, und das ist ja die Frage, die du auch schon vorhin ein bisschen angeschnitten hast, nämlich wie geht das jetzt weiter mit den Varianten? Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit ganz, ganz viele Varianten gesehen, ganz, ganz viele neue Mutationen. Und meine Befürchtung war jetzt einfach, wenn sich das Virus jetzt weiter ausdehnt, das heißt sozusagen der statistische Ausprobierraum jetzt nochmal weiter vergrößert wird, dem das Virus sozusagen rumspielen kann, dass wir halt weiterhin immer neue Varianten mitsehen können. Und was wir ja gesehen haben, zum Beispiel mit der südafrikanischen und der auch der brasilianischen Variante ja wohl, dass das halt schon Immunescapes waren von einer von Krankheit durch immunisierten Bevölkerung. Und die Frage ist halt, kann es dann solche Immunescapes dann zum Beispiel von einer durchgeimpften Bevölkerung dann auch geben, die halt spezifische Immunescapes aus dieser geimpften Bevölkerung dann irgendwann herausspringen?
Genau, also diese Immunescapes kann es natürlich immer geben. Aber die Frage ist quasi, zu welchem Preis kriegt das Virus diese Immunescapes? Und da gibt es quasi das Einfachste, worüber man da reden kann. Es gibt ja noch ganz viele andere Nuancen und Aspekte und so. Aber das Einfachste ist quasi diese Oberfläche vom Virus, die durch dieses sogenannte Spike-Protein definiert ist. Das ist quasi der Baustein, der auf der Oberfläche des Virus ist. Und der ist deswegen wichtig, weil er einerseits, das ist das, der Baustein des Virus, das an die menschlichen Zellen quasi rankoppelt und dann reingeht. Mhm. Und das ist aber auch der Baustein, der von Antikörpern erkannt wird. Also Antikörpern, die durch eine Impfung entstehen, jetzt hoffentlich bei den meisten, oder natürlich auch durch eine durchgemachte Erkrankung. Und wenn das Virus diesen Oberflächenbaustein verändert, dann verändert sich die Effizienz, mit der es an menschliche Zellen binden kann, sich daran koppelt und damit auch reinkommt. Und gleichzeitig verändert es aber auch die Art und Weise, wie es von Antikörpern erkannt wird. Und was ich jetzt vorher meinte, eben quasi mit dem ausgemessenen Variantenraum, ist, das quasi Schwierigste für uns ist, wenn sich diese Oberfläche des Virus so verändert, dass es einfacher in die Zelle reinkommt und gleichzeitig weniger gut von Antikörpern erkannt wird, durch eine Impfung zustande gekommen sind.
Also die Wahrscheinlichkeit ist vermutlich relativ hoch, dass es sich verändert und dabei dann schlechter in die Zelle kommt und dadurch nicht mehr vom Immunsystem erkannt wird. Aber es kann natürlich auch das Gegenteil passieren, dass es sich zufällig verbessert und gleichzeitig schlechter vom Immunsystem.
Genau, das ist die, also es gibt diese eine Mutation, die wir jetzt gesehen haben, dieses N501Y, das ist so ein starkes Kennzeichen von dieser Variante B117, die hat dazu geführt, dass das Virus einfach in die Zellen reinkommt, sehr wahrscheinlich, das ist so die Annahme. Und das ist auch der Grund, warum diese Variante ansteckender ist. Weil sehr wahrscheinlich
ist die Frage, wollte ich stellen.
Ja, weil sehr wahrscheinlich bedeutet das, also das kann zum Beispiel bedeuten, wenn so das Virus, das bisher gekommen ist, sagen wir, kommt jedes 50. Virus kommt in eine Zelle rein.
Okay, das sind gar nicht 100%.
Genau, okay. Sagen wir mal so. Und wenn das Virus jetzt aber besser an die Zellen rankoppeln kann, dann kommt vielleicht statt jedem 50. Virus, kommt jedes 40. Virus in die Zelle rein. Und das bedeutet, wenn man, also wenn ein Mensch quasi, sagen wir mal, 500 Viren abgekriegt hat, weil er irgendwie in einem Raum ist, in dem jemand ist, der so ein paar Aerosole ausgeatmet hat, also Viruspartikel, also kriegt man 500 Viren ab. Und davon gehen wir quasi bei der ursprünglichen Variante, gehen 10 in die Zelle rein und unglücklicherweise schafft es dann keiner von diesen 10 Viruspartikeln, die da in Zellen reingekommen sind, wirklich eine Infektion auszulösen, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Aber beim bei diesem quasi Virus, das besser an unsere Zellen rankoppelt, bei dieser B117-Variante beispielsweise, kommt statt jedem 50. kommt dann quasi jedes 40. Virus rein. Und das sind dann statt 10 sind das 12,5, dumme Zahl. Also sagen wir, kommen dann 12 Viren in unsere Zelle rein und dann schaffen es vielleicht 11 nicht, so wie vorher bei der ursprünglichen Variante, aber das 12. Viruspartikel schafft es dann. Und das bedeutet, dass man mit einem Virus, das einfach in unsere Zellen reinkommt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei der gleichen Menge Virus, die eine bestimmte Person abkriegt, eine Infektion tatsächlich gestartet wird.
Das heißt mit anderen Worten, die Viruslast, die man abbekommen muss, kann geringer sein und trotzdem infiziert man sich.
Genau.
Also, das ist, wenn man halt vorher 15 Minuten in einem Raum mit einem Infektiösen sein konnte, bevor man sich infiziert hat, reichen jetzt dann irgendwie nur noch 10 Minuten oder so.
Genau. Im Durchschnitt.
Das ist so das ist eine sehr so ein bisschen einfache und sehr so ein bisschen simple Überlegung, aber sehr wahrscheinlich nicht allzu weit weg von dem, was tatsächlich geschieht.
Wie viele Viren sind denn das tatsächlich? Also ist diese Zahl, die du jetzt gesagt hast, 500 Viren schluckt man und davon schaffen es dann 10 zu überleben oder sowas? Ist das?
Ja, das ist von der Größenordnung, ist das, entspricht das dem, was ungefähr stattfindet. Also man weiß so ein bisschen, wie viel Virus quasi in einem irgendwie Milliliter, also so ein Tausendstel Liter irgendwie Hustentröpfchen drin ist. Und da kann man das so ein bisschen runterrechnen, wo man es genau weiß, ist so in Tierexperimenten. Also man macht ja viele Experimente mit Hamster zurzeit. Und da kann man so, wenn man dem Hamster das Virus wirklich so in die Nase reinspritzt, dann kann man so ab ungefähr 50 Viruspartikeln eine Infektion auslösen. Also die aber dann wirklich direkt in die Nase reingehen. Und natürlich kommt dazu, oder bei Menschen, wenn man dann so 1000 Viruspartikel einmal mit dem, die Hälfte davon bleibt irgendwie an den Nasenhaaren hängen, dann bleiben noch ein Haufen weiter bleiben, quasi in der Schleimhaut festkleben. Also es schaffen es gar nicht so viele an unsere Zellen tatsächlich ran, weil wir so verschiedene Schutzschichten haben. Und quasi da noch so eine Anekdote am Rande, oder das Wichtigste, mit dem sich unser Körper gegen das Virus wehren kann, ist so diese Schleimschicht, die wir auf den, die wir in unseren Atemwegen haben. Und wenn die Luft kalt und trocken ist, dann ist diese Schleimschicht quasi dünner und durchlässiger für die Viren. Und das ist ein wesentlicher Faktor, warum diese Erkältungsviren und auch SARS-CoV-2 sehr wahrscheinlich sich vor allem im Winter verbreiten, weil einfach unsere Schleimhäute schlechter funktionieren.
Ist dieser Frost, den wir gerade haben, ist der gut oder ist der schlecht? Eher schlecht,
oder? Er ist natürlich schlecht, oder? Das ist kaltes und trockenes Wetter, also das ist eigentlich ganz ungünstig für unsere Schleimhäute. Aber natürlich eben, da kommen ja ganz viele andere Dinge noch dazu. Also natürlich schon auch so ein bisschen unschön ist, dass, und jetzt kann man nicht Fahrrad fahren, dann nimmt man dann halt trotzdem die Straßenbahn oder die S-Bahn, um irgendwie ins Großraumbüro zu gelangen. Und das ist dann natürlich, das sind dann auch so verschiedene Faktoren. Also man kann nicht einfach sagen, sind jetzt die Schleimhäute und das ist das Problem. Da kommen ja noch ganz viele.
Aber ich will noch mal ganz kurz zu den Immun-Escapes kommen. Also genau, was wir ja gesehen haben, ist ja tatsächlich zum Beispiel, dass dass sie gezeigt haben bereits, dass die Antikörperantwort auf die südafrikanische Variante sehr stark vermindert ist. Und dass auch schon sozusagen auch messbar zum Beispiel beim AstraZeneca-Impfstoff eine Rolle spielt, wobei da die Daten, glaube ich, noch nicht gut sind, aber auf jeden Fall sind da Effekte schon zu sehen. Und die Frage ist jetzt aber, dass mir ist immer noch im Kopf, dass halt tatsächlich die mRNA-Impfstoffe vor allem auch nicht nur über die Antikörper wirksam sind, sondern auch über die T-Zellen und halt über die, sag ich mal, die anderen Immunantwortmöglichkeiten des Immunsystems. Und da ist dann jetzt eben die Frage, ob dann vielleicht die, die verminderte Antwort durch die Antikörper vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und ob sozusagen, was müsste das Virus tun? Fragen wir mal so, was müsste das Virus tun, um dort auch sozusagen die anderen Immunantworten zu escapen?
Also ich finde es ja erstmal schön, dass du dass du einfach so von so T-Zellen reden kannst, oder? Das ist ja auch so was Neues. Gestern gab es so einen großartigen Thread auf Twitter quasi.
Ich habe gehört, die gibt es schon länger.
Die T-Zellen, ja, nie, aber ich meine, seit wann plauderst du über T-Zellen? Es gab ja so diesen großartigen Thread auf Twitter, so quasi Schlagzeilen, die es vor Corona irgendwie nie gegeben hätte. Zum Beispiel in Tirol abgeriegelt, Reisewarnung für Tirol und so. Das ist quasi auch so Podcast-Themen,
die. Bis Mutanten unter Kontrolle sind.
Ja, Mutanten unter Kontrolle, also T-Zellen. Genau. Letztes Mal waren die T-Zellen ja so groß quasi bei. So zu Beginn der AIDS-Epidemie, also so 80er und 90er, weil ja das AIDS-Virus infiziert ja direkt T-Zellen. Nee, auch noch was Lustiges. Das war letztes Jahr vor allem, dass es so ein bisschen weggegangen ist, dass quasi T-Zellen, also in den USA vor allem, T-Zellen waren quasi Republikaner und Antikörper waren Demokraten, irgendwie sowas. Weil die quasi die Konservativen, die Republikaner haben gesagt, wir haben ja schon pre-existing, also vorexistierende Immunität durch die anderen Coronaviren. Und deswegen sind diese Kontaktbeschränkungsmaßnahmen total überflüssig. Und da gibt es so einen T-Zell-Experten an der Charité in Berlin, der hat mal einen Anruf gekriegt von einem konservativen Think Tank in den USA, die mehr über T-Zellen erfahren wollten. Ja, das T-Zellen sind jetzt rechts. Ne?
Oh Gott, ich wollte jetzt gar nicht, ich wollte jetzt gar nicht sagen.
Weißt du, Michael, wir sind jetzt alle Männer in diesem Alter, da beginnt so der Drift dann auch. Also, bis zur Tagesspiegel-Kolumne ist ja nicht mehr weit.
Für den Sturm aufs Kapitol hast du ja zum Glück ein Alibi, da war man im Podcast, da warst du nicht dabei.
Irgendwo biegt man ab und das kann auch bei den T-Zellen sein. Nee, ich erzähle dumme Dinge. Genau, also diese Immun Escape Varianten, eben, vorher habe ich ja dieses N501Y erwähnt, die haben jetzt irgendwie Namen gekriegt. N501Y heißt, glaube ich, Nelly.
Als ob man sich das merken könnte, wenn sie dann Nummern benutzen.
Ja, genau, eben Nelly führt dazu, dass das Virus besser in die Zellen reinkommt. Und deswegen braucht es weniger Virus, um sich zu infizieren, und deswegen ist diese Variante ansteckender. Und dann gibt es noch die zweite Mutation, das ist dieses E484K, die heißt dann irgendwie EEK. Und E484K ist wirklich speziell, weil es nicht nur dem Virus hilft, einfach in die Zellen reinzukommen, es wird noch ein bisschen ansteckender. Das sieht man auch bei diesen Varianten B1351 und P1, also die da in Südafrika und Brasilien sehr wahrscheinlich zuerst aufgetreten sind, sondern zusätzlich macht es auch das Virus ein bisschen resistenter gegen die Immunität, die durch die Impfung erzeugt wird. Also das ist wirklich so der Jackpot für das Virus im Prinzip, dieses EEK. Und eben aber nochmal, alle Arbeiten, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, wo es darum ging, eben so rauszufinden, was verschiedene Mutationen, welchen Effekt die auf die Immunität und die Infektiosität haben. Die haben eigentlich gesehen, also dieses EEK, das E484K ist wirklich so quasi, besser geht's nicht für das Virus. Und das heißt ja dann auf der anderen Seite auch, das ist ja immer so eine Theorie, von der man noch nicht weiß, ob sie stimmt. Wenn sich das Virus dem Zugriff des Immunsystems weiterhin entziehen will, dann geht das nur, indem es quasi auch einen gewissen Preis dafür bezahlt, nämlich indem es weniger gut in die Zellen reinkommt und deswegen auch weniger ansteckend ist. Aber nochmals, um da auf die T-Zellen zurückzukommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar deswegen, weil die meisten Forschungsarbeiten, die zurzeit gemacht werden an diesen Varianten, die gucken sich nur Antikörper an. Und das ist dann kommen dann irgendwie so Schlagzeilen und Karl Lauterbach macht irgendwelche Tweets und so, eben. Und dann denkt man, oh nee, jetzt haben wir die ganz große Katastrophe. Aber es ist richtig, wie du es sagst, Michael, Immunität ist eine sehr, sehr vielschichtige Angelegenheit. Und die Laborexperimente, vor allem diejenigen, die man innerhalb von einigen Wochen machen kann, widerspiegeln nicht immer das, was genau im Menschen geschieht. Also was da wirklich der finale Beweis ist, ist wirklich, können sich diese Menschen, die jetzt mit den aktuellen Impfstoffen geimpft wurden, tatsächlich viel besser mit den mit diesen neuen Varianten anstecken. Es gab dieses eine Resultat, das du ja gesagt hast, Südafrika mit dem AstraZeneca-Impfstoff, das war schon beunruhigend, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch die Daten da aus Israel, wo sie ja vor allem die RNA-Impfstoffe bisher verwendet haben, wo es ein bisschen besser aussieht. Und der Unterschied zwischen AstraZeneca und den RNA-Impfstoffen ist sehr wahrscheinlich vor allem so quasi die Stärke der Immunantwort und nicht die Qualität an sich, weil das Antigen, das verwendet wird, ist dasselbe. Also quasi das Ding, wogegen Immunität erzeugt wird mit der Impfung, ist bei AstraZeneca und den RNA-Impfstoffen dasselbe, nämlich eben dieser Baustein des Virus, das auf der Oberfläche ist, dieses Spike-Proteins. Und eben wie du sagst, es gibt dann diese Antikörperantworten gegen das Spike-Protein, das sind die einen, aber dann gibt es eben noch diese zelluläre Immunität, wo dann andere Orte auf dem Spike-Protein quasi relevant sind. Und da, wo sich das Virus vor allem verändert zurzeit, ist ein bestimmter Teil in diesem Spike-Protein, mit dem es sich dann an unsere Zellen rankoppelt, die sogenannte Rezeptor-Bindedomäne, RBD, das sieht man jetzt manchmal wieder, auch in den Medien und so diesen Begriff. Und da verändert sich das Virus vor allem, weil dagegen sind quasi die effizientesten Antikörper.
Gut,
also insofern ja, also weißt du, T-Zellen werden uns nicht retten, aber T-Zellen sind genauso wichtig wie Antikörper.
Gut, jetzt hast du aber jetzt nochmal genau auf die bereits bestehenden Mutanten das bezogen. Was mir ja eher Sorgen macht, aber das hast du ja eigentlich auch schon angedeutet, also da würde ich nochmal ganz gerne deine Einschätzung, auch wenn sie vielleicht gar nicht so hundertprozentig sein kann, aber du sagst, dass die Möglichkeiten an weiteren Mutanten gar nicht mehr so scary sind, was Immunantwort in Kombination mit Verbreitungsfähigkeit angeht. Also da schon, du glaubst, dass es da schon mehr oder weniger alles ausgereizt ist, was wir da gesehen haben. Und dass wir uns jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel Sorgen um neue Varianten machen müssen.
Also ich würde nicht unbedingt sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen, weil eben wie gesagt, das war schon eine unschöne Überraschung, eben, was da im Oktober bis Dezember sagt, wenn man sagt, ja, jetzt müssen wir keine Sorgen machen, dann läuft man vielleicht in dieselbe Falle rein. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, also man hat sich hier nicht mit einem Ding zu tun, das immer besser und immer schneller und immer stärker wird. Es gibt halt einfach in der Biochemie des Virus, gibt es halt gewisse, Trade-offs, also gewissermaßen Dinge, es kann nicht immer alles gleichzeitig besser werden. Wenn es an einem Ort besser wird, dann wird es vielleicht an einem anderen Ort schlechter. Sie einfach bewusst sein, dass das so ist.
Wenn es besser in die Zelle kommt, kommt es schlechter ins Immunsystem.
Wird es quasi genau oder umgekehrt.
Aber darf ich noch mal ganz kurz zusammenfassen?
Aber anders formuliert, darf ich jetzt mal ganz kurz, ich meine, auf der einen Seite klingt es ganz gut, es kann nicht mehr beliebig besser werden, auf der anderen Seite heißt das ja, es ist schon so scheiße, wie es geht, oder?
Das ist, im Prinzip ist das eine optimistische Interpretation. Also es kann schon sein, dass dieses SARS-CoV-2 von der Ansteckungsfähigkeit, ich meine, da gibt es ja noch ganz viele andere Geschichten, die dann auch so mitspielen. Ich meine, was es dann in unseren Zellen drin macht und wie gefährlich die Krankheitsverläufe sind und so weiter. Aber die Überlegung ist schon gestattet, dass quasi das Virus jetzt mit der quasi brasilianischen Variante sehr wahrscheinlich nicht, also es kann nicht mehr ansteckender werden als das. Und das bedeutet auch, wenn man jetzt dann im Sommer vielleicht schon beginnt, mit einem angepassten Impfstoff zu impfen, dass man dann quasi die ansteckendste mögliche Variante von SARS-CoV-2 unter Kontrolle gebracht hat. Oder das sind so Überlegungen, die man sich jetzt auch machen muss. Das sind verschiedene Varianten und es kann auch ganz anders kommen. Vielleicht wird es wirklich viel schlimmer. Aber das ist eine mögliche Variante und das bedeutet zum Beispiel auch, jetzt muss man sich eigentlich überlegen, wann stellt man dann gewissermaßen um auf die neue Variante? Ist es dann einfach so, wer dann drankommt? Machen wir dann vielleicht Auffrischungsimpfungen für über 80-Jährige mit diesem neuen Impfstoff? Das sind alles ja solche Themen. Oder zum Beispiel auch, das ist ja eine Frage der Zulassung. Also was mir auch nicht ganz klar ist, was werden die Zulassungsbehörden auch verlangen? wenn der Impfstoff verändert wird. Wenn wir nochmals Studien verlangen oder sagen Sie, ja gut, ihr habt da so ein kleines Ding verändert, winken wir einfach durch. Also da gibt es noch ein paar Überlegungen, die man sich eigentlich jetzt schon langsam vorbereiten müsste.
Du weißt es ja wahrscheinlich, das ist ja, ich meine, dass wir jedes Jahr einen neuen Impfstoff haben, gegen die Grippe ist das ja gang und gäbe, oder? Das ist ja jedes Jahr ein neuer Impfstoff.
Genau.
Und der geht wahrscheinlich auch nicht. China, ja. Genau, ich habe neulich einen über die strategische Reserve der USA, die
die Hühnerei,
900.000 Hühner halten, nur für die Impfstoffprodukte.
Ja, ja, genau. Ja.
Das war sehr spannend. Aber diese Impfstoffe gehen doch nicht durch diese langen Prozesse, von denen jetzt immer die Rede ist, oder? Sondern es ist nur bei komplett neuen Krankheiten. Oder ist die Grippe da was prinzipiell anderes?
Nee, also der Impfstoff wird halt anders hergestellt und da hat man sich irgendwie schon geeinigt, dass man dann quasi einfach anpasst und dann wird er direkt verimpft ohne extensive Studien. Aber eben die alles, was wir zurzeit haben gegen das Corona oder gegen SARS-CoV-2, gegen das neue Coronavirus, das sind ja auch neue Technologien. Und da sind natürlich die Zulassungsbehörden mit Recht auch ein bisschen zurückhaltender, was so quasi unbesehene Zulassungen betrifft.
Ich würde noch mal ganz kurz noch mal auf die Varianten zurückkommen und deine Aussage, dass es halt schwierig ist, dass so ein Virus halt alles gleichzeitig verbessert, ne? Irgendwie Immun-Escape plus verbessert das. Aber wenn ich mich zurückerinnere, wie dieses ganze Ding mit der britischen Variante losging, ne? Also erstmal irgendwie Boris Johnson mit seinem Dings, oh, da ist eine Variante mit 70% höherer Übertragbarkeit. Da ist man jetzt so ein bisschen, hat man das jetzt wieder relativiert und das ist jetzt irgendwie aber immer noch ziemlich viel. Also ich glaube irgendwie, jetzt schwirrt gerade der Bereich 35% übertragbarer, jedenfalls aber auf jeden Fall deutlich übertragbarer. Dann haben uns halt ständig Leute auf Twitter und sonst wo versucht zu erklären, warum eine höhere Übertragbarkeit gleichzeitig viel, viel schlimmer ist, also 30% mehr Übertragbarkeit viel, viel schlimmer ist als 30% mehr Tödlichkeit, ja. Mhm. Jetzt finden wir aber raus, dass why not both, ja, also die britische Variante ist nicht nur 30% übertragbarer, sondern auch 30% tödlicher, also beides. Und dann hat das jetzt auch noch, neue Nachricht, dass es jetzt auch noch den Immun-Escape-Mutation auch noch akquiriert hat. Also diese Aussage, dass es nicht alles gleichzeitig verbessern kann, die fühlt sich nicht so wahr an.
Genau. Molekularbiologe sagt das und das, Corona hold my beer.
Ja, ja, genau. Also,
was kann man eigentlich noch glauben?
Das kann man eigentlich
Herr noch. Experte.
Ja, also das Problem ist ja die Drosten-PCR. Da müssen wir Habt ihr das mitgekriegt mit diesem Redaktor für Zeitgeschichte bei der Welt?
Ne? Ja, ja. Was?
Der hat ja in jedem seiner Kommentare hat er irgendwie diese Drosten-PCR gebracht. Ich frage mich ja mittlerweile auch, was haben die Leute eigentlich mit dieser Drosten, die wird gar nicht mehr angewendet.
Das ist so eine Verschwörungstheorie, die hat sich jetzt irgendwie so in konservativen Kreisen festgesetzt, dass das ursprüngliche Paper von Drosten zu dem ersten PCR-Test, dass das halt alles voller Fehler ist. Da gibt es irgendwie so eine Website, die haben
ja,
das da irgendwie
angeblich... Ja, ich weiß, das DrostenCormanReview.com.
Genau. Und das hat sich jetzt total festgesetzt, so bei konservativen Kreisen, dass wir im Endeffekt sozusagen, wir haben eigentlich keine Pandemie, schon am Anfang, der Drosten-Test, das war schon der erste Fehler und seitdem ist alles nur noch Folgefehler und in Wirklichkeit...
daher kommt das.
Ja, genau. Und im Endeffekt... jagen wir schon seit einem Jahr ein Gespenst weltweit natürlich. Ne? Also,
ja, genau.
Ist auch niemand hinterhergekommen, ist auch nie drauf gekommen, dass das irgendwie gar nicht existiert. Dieses
ein Gespenst, was zufälligerweise aber auch relativ hohe Todeszahlen auslöst.
Ja, das ist ja der Punkt. Also da sagen sie dann halt, ja, nee, es tut es ja gar nicht. Ach weil, so. Weil guck doch mal die Übersterblichkeit. Und dann
stellt man fest, dass die steigt.
Ja, die ist aber nicht so stark gestiegen, natürlich nicht wie die Corona-Zahlen, was aber natürlich klar ist, weil weil natürlich tatsächlich Leute, sag ich mal, in einem hohen Alter auch wahrscheinlich in dem Jahr sowieso gestorben wären. Das ist natürlich klar, gibt es eine hohe Schnittmenge und dann gibt es natürlich auch noch den Effekt, dass halt wir auch massive Maßnahmen eingeführt haben, die Todeszahlen natürlich wieder krass gesenkt hat, als die sie jetzt eigentlich haben würden. Also Es sind schwierige statistische Effekte, die man da gar nicht so schnell
ja, und das halt, dass andere Krankheiten dieses Jahr deutlich weniger auftreten, weil wir halt uns
ja oder Unfälle, ne? Also wie viele Unfälle wurden halt dadurch vermieden, dass halt Leute zu Hause bleiben? So. Also ich meine,
Oh Gott, Kolja war bei mit einem Freund rodeln und dann habe ich ihn abgeholt. Und am Friedrichshain auf dem Hinweg stand ein Krankenwagen neben, das ist so eine riesen Rodelbahn. Ja, ja. Die hattest du neulich auch empfohlen,
Emanuel. Da war ich heute auch wieder, das ist schon großartig, ja.
Da war ein Krankenwagen und als ich zurückkam, waren drei Krankenwagen, die gerade Leute weggefahren haben. Da ist echt was los gerade.
Ja, ja. Mal sehen, wie sich das auf die Übersterblichkeit auswirkt.
Ich glaube, es gab übrigens im Frühling gab es eine Untersterblichkeit in Berlin.
Deswegen? Weil die Leute
alle zu Hause geblieben sind? Und
statt ist das?
Aber vielleicht, sag du noch, da können wir nochmal auf die Variante.
Genau, ich wollte dich mal fragen, wie ist das jetzt eigentlich so nach fast einem Jahr? Ich sag mal, die Virologie, das war ja vorher jetzt nicht gerade das sexy Thema, was jeden interessiert hat, und plötzlich ist es so ein allgegenwärtiges Ding. Kommst du,
Max, ist das für dich? Die Virologen, er ist der Molekular.
Ach so, stimmt.
Ja, genau.
Wie ist das denn eigentlich? Wenn du dich da einliest, bist du da auch manchmal so überfordert, wie wir Virologen es sind? Oder ist das für dich tatsächlich alles total, ja, das ist genau die Welt, also das ist so, hey, da ist eine Studie, die widerspricht der Studie und das ist halt so und damit muss man irgendwie leben lernen. Ist das deine gewohnte Lebenswelt oder war da jetzt für dich auch was Neues dabei? Am Ablauf des Ganzen, so die Dramatik, mit der das Ganze in die Medien reingeschwappt ist?
Ja, also ich meine, das ist natürlich schon, also vor allem diese öffentliche Beobachtung ist natürlich schon noch ganz anders. Weil es die Leute einfach viel mehr interessiert. Früher hat sich ja niemand für so Zeugs interessiert. Das ist ja auch verständlich, weil ich meine, einerseits geht es ja immer sehr langsam vorwärts, gerade so in der Biologie. Andererseits ist dann immer so die Frage, ja, und wo ist das relevant für mich persönlich jetzt? Kann man meistens auch nicht so wirklich beantworten, also bis vor einem Jahr halt. Und bisher hat sich eben, da haben wir irgendwie mal so eine lange Nacht der Wissenschaft gemacht und hat sich gefreut, wenn irgendwie 30 Leute gekommen sind. Und jetzt ist das natürlich alles unter extremer Beobachtung, wird dann auch, kommt ja alles sofort in die Medien und wird dann auch irgendwie so oder anders dargestellt und so. Aber im Prinzip, es ist halt alles so ein bisschen mehr und schneller geworden. Aber schlussendlich ist es ja auch mein Beruf, im Prinzip so Studien. Also ich lese ja eigentlich nicht, ich gucke mir das so ein bisschen drüber und dann ordne ich das irgendwie ein. Ich meine, das ist ja irgendwie.
Du liest die auch nicht, wer liest die denn?
Nee, das Ding ist ja, oder quasi, wenn ich so eine Studie sehe, ich kann ja, oder, ja. Also ich gucke mir vielleicht so 20 oder 30 am Tag an. Und das könnte ich ja nicht machen, wenn ich die lese. Man liest, oder das Ding ist ja, das ist wie, ich weiß ja, stimmt, also zum Beispiel, du bist ja Nudelfreund, Michael. Oder weißt du, du kannst vielleicht innerhalb von einer Zehntelsekunde einschätzen, ob eine Nudel was taugt oder nicht. Und ich muss irgendwie zuerst irgendwie kochen und dann muss ich reinbeißen und merke ich, oh nee, die ist noch nicht hart genug, die ist noch nicht weich genug, dann muss ich nochmal eine Minute kochen, dann denke ich, jetzt nehme ich sie vielleicht und dann, ah nee, ist noch nicht und dann warte ich nochmal eine Minute, das ist sie zu weich und so.
Also oder wer Nudelrat braucht, immer zu mir, ne? Also
ja, genau. Nudeln
also und Bieren, das sind so meine Steckenpferde.
Ja, genau. Du hast quasi ein professionelles Gefühl dafür, ob eine Studie halbwegs was taugt oder nicht?
Ich kann sie vor allem viel schneller quasi lesen. Das liegt aber auch daran, dass ich ja dieses so Zeugs auch selber schreibe.
Logisch.
Und das heißt, ich weiß ja genau, wo welche Information drin steckt und wie das auch.
Ist ja auch gut standardisiert eigentlich.
Ne? Das ist also auch sehr standardisiert. Das ist auch schon fast maschinenlesbar im Prinzip. Also das heißt, ich gucke mir irgendwie den Titel an und dann verwerfe ich schon mal die Hälfte und dann lese ich die Zusammenfassung, die aus irgendwie 20 Sätzen besteht. Und ganz oft ist da eigentlich schon die wesentliche Information drin und dann gucke ich noch kurz über die Abbildungen drüber und dann weiß ich im Prinzip, was die gemacht haben.
Guckst du dir die Abbildungen auch an, wenn da keine Tiere drauf sind?
Ja, dann ist es schon nicht so schön. Also wenn da irgendwie noch eine Katze mehr zulächelt, dann ist es schon besser. Ja.
Kann es auch ein Anwalt sein, der einen Katzenfilter hat. Ja, okay.
Aber
herrlich. Das finde ich ja auch, also ich finde ja, das ist auch so schön. Also das ist eigentlich, auch schön, wie viele lustige Dinge. Also diese Seashant ist auch, ich meine, ich lache, also
herrlich. Oh Gott, ja.
Oder eben dieser Thread mit den Schlagzeilen mit Corona irgendwie. Mutanten riegeln das Tirol ab oder so.
Emanuel,
wollen wir noch auf deine ursprüngliche Frage zurückkommen, Michael?
Mit
der Gefährlichkeit der Viren.
Ach so, nee, das war jetzt, ich glaube, das hatten wir durch, oder?
Nee, das ist schon, also eben, du hast ja gesagt, ja, eben so Molekularbiologe sagt das und Corona sagt, hold my beer. Also eben, das kann durchaus sein, dass diese englische Variante gefährlicher ist, also dass die Leute mehr schwer krank werden und dann vielleicht auch mehr sterben, weil die ja nicht nur diese Nelly-Mutation auf der Oberfläche hat, sondern noch einige andere. Und das sind ja die Mutationen in anderen Bereichen des Erbgutes, also die dann so zum Beispiel die Kopiermaschine des Virus beinhalten, die machen natürlich dann aus, was tatsächlich im Körper geschieht. Was man einfach immer wieder sehen muss, ist, es ist immer schwierig, das richtig zu formulieren, weil wir immer das, die Leute sagen, die Leute sterben nicht an, sondern mit dem Virus. Aber das Problem an Covid-19 ist, dass die Virusinfektion etwas auslöst im Körper, das dazu führt, dass sich der Körper quasi selber aufhängt, so in Computersprache gesprochen. Und dieses Long-Covid ist sehr wahrscheinlich auch eine Folgeerscheinung von einer Reaktion des Körpers auf die Infektion. Also es bedeutet, das ist beim SARS-CoV-2 ist es nicht so, dass das Virus in deinen Körper reinkommt und dich einfach so von innen her auffrisst gewissermaßen. Das ist zum Beispiel beim MERS-Coronavirus der Fall, das aber verschiedene andere Dinge hat, die anders funktionieren. Das macht wirklich deine Lunge kaputt, indem es sich in deiner Lunge vermehrt. Das macht SARS-CoV-2 nicht, was SARS-CoV-2 ja macht. Und das ist ja so ein bisschen das Fiese daran, ist, dass es quasi reinkommt und dann innerhalb von 2 bis 3 Wochen meistens wieder weg ist. Aber in dieser Zeit quasi so viel Unsinn und Durcheinander anrichtet im Immunsystem des Körpers, dass das dazu führt, dass eben zum Beispiel die Lunge verstopft oder dass Folgeschäden irgendwie an der Niere auftreten und sehr wahrscheinlich auch dieses Long-Covid auslöst. Und das bedeutet auch, für die Schwere der Krankheit ist nicht nur relevant, was das Virus genau macht, sondern wie der Körper auf das Virus reagiert. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie verändert sich das Virus, also welche Veränderungen im Virus selber verändern die Antwort des Körpers auf das Virus? Und das ist sehr schwierig zu erforschen. Also was jetzt zum Beispiel ja gemacht wird, ist, dass alle diese neuen Varianten, die werden jetzt an Hamstern getestet zum Beispiel, wo man das sehr wahrscheinlich relativ gut sehen kann. Aber das sind Experimente, die noch laufen, also da gibt es noch keine Resultate.
Da will ich jetzt, dieser Virus kommt in meinen Körper, er vermehrt sich da und erstmal ist dieser SARS-CoV-2-Virus ist quasi gar nicht so eine schlimme, also ich meine, er zerstört einzelne Zellen. Aber ansonsten richtet er erstmal gar keinen direkten Schaden an. Sehe ich das richtig?
Ja, das Virus macht unsere Zellen nicht so sehr kaputt wie andere Viren, wie eben zum Beispiel das MERS-Coronavirus und auch weniger als zum Beispiel Influenza. Also das Grippevirus zerstört schon auch Lungengewebe direkt, indem es es infiziert. Aber das ist zum Beispiel, also das ist auch so ein Teil, wo wirklich den Forschungsprojekten, wo ich direkt beteiligt sind. Wir sehen sehr wenig quasi direkte Zerstörung von Lungengewebe durch das Virus. Was wir sehr stark sehen, ist, dass die Lunge verstopft, weil Zellen des Immunsystems einwandern, weil irgendwas mit der Immunantwort auf das Virus nicht stimmt.
Genau, okay, also sozusagen der Körper überreagiert dann bei seiner Antwort und das ist das eigentlich Gefährliche.
Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit, sage ich, das eigentliche Gefährliche, beziehungsweise er reagiert einfach auf eine Art und Weise und das Virus funkt da sicher auch irgendwie dazwischen, die dazu führt, dass es nicht wie so bei einer üblichen Erkältung oder auch bei einer nicht so schweren Grippe oder was, oder auch bei den nicht so schweren Covid-19-Verläufen, das Virus einfach rauswirft, das Immunsystem fängt sich selber wieder ein und alles geht seinen gewohnten Gang. Also es sind schon auch Eigenschaften des Virus, die dazu führen, dass diese Überreaktion zustande kommt. Aber es ist nicht nur das, weil sonst wäre es ja nicht so, dass wir können ja mittlerweile relativ gut definieren, wo die Probleme sind. Also zum Beispiel hoher Blutdruck, Männer, Alter und so. Das bedeutet, es gibt Faktoren im Menschen selber, die wirklich die Infektion so gefährlich machen. Es ist nicht nur das Virus selber. Weil wenn es nur das Virus wäre, das die Krankheit verursachen würde, dann würden ja junge und alte Menschen quasi genau gleich erkranken.
Ah, okay. Ich hatte.
Ja. Ich habe jetzt so diese Assoziation, vielleicht trifft es das vielleicht auch gar nicht, aber ich habe jetzt diese Assoziation mit Gremlins, ja. Gremlins, die dann sozusagen sich ja auch ganz schnell vermehren, aber die im Endeffekt, ja, die sind natürlich irgendwie schon scheiße, die sind natürlich irgendwie Arschlöcher und die machen irgendwie die ganze Zeit nur Scheiße, aber im Endeffekt machen sie eigentlich nur Scheiße, so, sie stellen Streiche an, sie breiten sich überall aus, schmeißen irgendwelche Sachen an die Fenster und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist das Eigentliche, was die Gremlins ja tun, ist, die Menschen total aufregen, die dann halt mit einer mega Reaktion dann halt versuchen, die wieder einzufangen. Und also hier irgendwie habe ich hier irgendwie so diese Gremlins-Assoziation bei SARS-CoV-2.
Ja, also für Gremlins bin ich so ein bisschen zu jung.
Das war dun, 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 dun.
Ja, das ist jetzt mal ja, aber ja, das war nicht dasselbe wie Ghostbusters.
Nee, Gremlins ist was anderes.
Gremlins ist ich hatte gerade noch mal eine Frage,
bevor wir
über Filme der 80er reden.
Darf ich noch ganz kurz sagen, warum ich das vorher alles gesagt habe, ist eben, dass so diese Frage, ist das Virus jetzt auch gefährlich, also macht es was anderes in unserem Körper, die ist relativ schwierig zu beantworten.
Aber jetzt mal blöde gefragt, könnte es nicht sein, dass sich das Virus auf eine Art und Weise mutiert, dass sie quasi diese Überreaktion des Immunsystems nicht mehr auslöst, aber was für das Virus an sich viel erfolgreicher wäre, weil es sich viel ungestörter ausbreiten könnte, weil wenn wir als Menschen davon nicht so belastet werden und also erstens, wenn der Wirt nicht stirbt und zweitens, wenn wir es nicht für nötig hielten, da irgendwelche Medikamente gegen zu entwickeln mit rasender Geschwindigkeit, dann wäre das ja für das Virus auch gut. Also das klingt ein bisschen so, als ob das eigentlich quasi gar kein Vorteil ist für das Virus, dass es dass es den Menschen tötet, sondern dass es eigentlich nur fast so ein, selbst für das Virus so ein ungewollter Nebeneffekt ist. Also,
ja,
das hat ja keinen Wunsch, aber sozusagen, was ist am effizientesten, was ist am überlebensfähigsten.
Genau, also ein Virus verbreitet sich ja dann gut, wenn es ihm gelingt, quasi, wenn wenig Virus schon ansteckend ist und wenn es sich und der infizierte Körper sehr viel Virus produziert. Das ist ja bei Masern so ganz krass der Fall. Darum ist ja Masern so unglaublich ansteckend, weil man quasi sich schon mit ganz wenig Virus infizieren kann. Und wenn man infiziert ist, gerade bei Kindern, extrem viel Virus produziert. Ich meine, so auf der anderen Seite ist ja zum Beispiel das Ebola-Virus, das ja, wenn man es mal hat, das ist ja sehr, sehr tödlich, aber es kann sich nicht gut ausbreiten, weil es eigentlich nur über Körperflüssigkeiten, also vor allem Blut und Speichel, glaube ich, noch weitergegeben wird. Und da ist man halt einfach, in so einen engen Kontakt kommt man halt selten. Und deswegen lassen sich ja auch mit der Übung, die man mittlerweile in vielen afrikanischen Ländern hat, Ebola-Epidemien mittlerweile relativ gut wieder einfangen. Weil die Leute ganz genau wissen, wenn wir eine Ebola-Epidemie haben, dann müssen wir einfach so und so unser Verhalten ändern und dann kommt das Virus nicht weiter. Und das ist natürlich bei einem Atemwegsvirus wie SARS-CoV-2 natürlich ganz anders, weil das verbreitet sich wahnsinnig schnell. Und es verbreitet sich ja vor allem auch zu einem Zeitpunkt, wo es der Mensch noch gar nicht merkt. Eben diese Verbreitung, bevor man Symptome hat, das ist natürlich für die Verbreitung, für das Virus an sich, wenn man so reden will, quasi perfekt. Oder es verbreitet sich, bevor man merkt, dass also ein Mensch ist infiziert, also indisch kann andere anstecken, bevor er es überhaupt merkt.
Aber das ist ja auch das Interessante, das fand ich so spannend schon am Anfang der Pandemie, als Drosten da auch schon drüber geredet hat, dass im Endeffekt sozusagen es ja mehrere Stadien der Ansteckung gibt. Ne? Also so zuerst halt irgendwie in den Atemwegen, also so im Hals und im Rachen und in der Nase, wo es sich erst einmal sozusagen von alleine repliziert, aber und daher sozusagen auch schon die Ansteckung herstellt, ohne dass man halt zu dem Zeitpunkt Symptome hat und erst in einem zweiten Schritt sozusagen in den Körper tiefer eindringt, in die Lunge, in die anderen Organe und dann halt die eigentliche Krankheit erst hervorruft. Also das ist sozusagen diese Mehrstufigkeit. Und Drosten hatte am Anfang auch mal immer gesagt, dass halt eigentlich diese Mutation tendenziell immer eher auch zu einem eher geringen oder geringeren Krankheitsverlauf führen, also bei Viren tendenziell, weil natürlich ein Virus, das halt einen starken Krankheitsverlauf, vielleicht sogar Todesfolge evoziert, natürlich auch geringere Chancen hat, weitergegeben zu werden. Aber da sozusagen jetzt bei SARS-CoV-2 ja eigentlich diese zwei Dinge getrennt sind, sozusagen die hohe Übertragungsphase in der ersten Phase, unbegleitet meistens von irgendwelchen Symptomen, und dann sozusagen die eigentliche Krankheitsphase, das sozusagen entkoppelt ist, ist ja auch eigentlich dieser evolutionäre Zusammenhang gar nicht mehr so klar.
Das ist im Prinzip richtig, ja, das kann man so sagen. Es ist halt immer so, ja, ich bin immer sehr zurückhaltend, das ist das Problem an der Biologie, also es ist gleichzeitig schön und auch schrecklich, dass es ja so wahnsinnig komplex ist. Und sich auch quasi kaum modellieren lässt und sich immer solchen einfachen Überlegungen meistens irgendwie entzieht auf die eine oder andere Weise. Aber ja, das ist grundsätzlich so, ja. Ja. Würde ich schon sagen.
Ich habe mal eine blöde Frage. Mir ist gestern mal wieder die Rede von den Hygienekonzepten an den Kopf geworfen worden, dass man ja mehr Hygienekonzepte finden müsste. Wie sieht denn das aus? Gibt es noch Hygienekonzepte, die was überlebt haben? Also so dieses ganze Desinfizieren oder so, bringt das, also es bringt ein bisschen was, aber bringt das viel oder ist einfach Abstand halten und nicht gemeinsam in geschlossenen Räumen sein die letzte überlebende Regel?
Also Hygienekonzepte sind eigentlich schon was Gutes.
Also ich meine jetzt gegen Corona.
Ja, ja, natürlich schon, oder? Also ich meine Hygienekonzepte bei
Deutschland. So jeden Beispiel, einmal einen Tag duschen und so ist auch wichtig.
Ja, genau.
Ach komm.
Aber eben
jetzt gerade in der genau. Lockdown, du machst das doch keiner mehr.
Ja, ja, das ist, echt duschen ist total out. Ja, also grundsätzlich natürlich schon. Das Ding ist natürlich, dass fast alle Orte, wo Hygienekonzepte quasi zum Tragen kommen würden, die sind ja alle geschlossen. Also zum Beispiel ein Museum kann ja ein Hygienekonzept machen, das eben darin besteht, dass irgendwie nur so und so viele Leute reinkommen, in jedem Raum sich gleichzeitig nur vier Menschen aufhalten können, dass irgendwie UV oder andere Luftfilter aufgehängt werden. Das ist eigentlich schon noch, das müsste man jetzt auch machen. Das meine ich ja, haben wir, glaube ich, ganz zu Beginn gesagt, oder mit diesen Beschlüssen heute. Hm. Oder? Eigentlich müsste mal ein Beschluss kommen, so und jetzt. Wie funktioniert das? Oder quasi, da müsste ja irgendwie so ein rechtlicher Rahmen auch zustande kommen. Wie wird zum Beispiel, wenn jetzt ein Museum wieder öffnen will oder ein Theater oder was auch immer, da muss es gewissermaßen, die erste Bedingung ist, dass es so ein Hygienekonzept hat. Und dann müsste gesagt werden, wer prüft dieses Hygienekonzept gewissermaßen rechtsverbindlich und kann dann sagen irgendwie, hey Museum, dein Hygienekonzept ist gut, du darfst wieder öffnen. Und irgendwie muss ein anderer irgendwie Theater sagt, ja, dein Hygienekonzept ist leider noch nicht gut genug, du darfst noch nicht öffnen. Oder das ist ja zum Beispiel eines der Dinge, die man jetzt im Prinzip machen müsste. Eben wenn man jetzt irgendwie so sagt, ja, irgendwie diese Lockdown-Situation lässt sich nicht für immer aufrechterhalten, das ist auch klar, man muss ja irgendwann, soll das Leben schon wieder ein bisschen mehr in Gang kommen. Und jetzt müsste man sich auf diese Situation vorbereiten. Und eines der Dinge ist eben quasi so einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, mit dem solche Hygienekonzepte dann geprüft werden und dann irgendwie eine Stelle sagt, so, du darfst jetzt unter Einhaltung dieses Konzepts wieder öffnen und das wird irgendwie so und so geprüft, also quasi so eine Art Ordnungsamt für Hygienekonzepte. Ja.
Aber. Ja, das ist natürlich sowas, was ich gerade sehr, also so, dass ich halt, ich kenne einige Restaurants, die es geschafft haben, vorher noch Filteranlagen zu installieren, kurz bevor sie wieder geschlossen worden sind. Wir haben Lockdown. Wir, unser Kindergarten, wir haben, ich weiß nicht, 3.000 Euro wurden da ausgegeben für Filter. Hat sich irgendwie ein Vater schlau gemacht. Und dann haben wir Filter gekauft, damit die Luft da halt immer umgewälzt wird und sauber ist und die ganzen Viren da rauskommen und die ganzen Bakterien. Und das ist jetzt alles erstmal im Augenblick gerade für die Katz, weil eigentlich ist es ja so, egal, ob du dir vorher alle Mühe der Welt gegeben hast oder ob du drauf geschissen hast, das hat überhaupt gar keinen Einfluss drauf, ob du offen hast oder nicht. Das ist tatsächlich sowas, was ich gerade sehr, sehr tragisch finde. Und dass da auch gar keine Diskussionen aufkommen, wie man irgendwelche Filter, was weiß ich was, in öffentlichen Verkehrsmitteln nachrüsten könnte oder dergleichen.
Ja, genau. Also das ist, ich meine, das ist im Prinzip so das Oberthema. Also ich meine, da kann der Molekularbiologe jetzt ja nicht besonders berufen Auskunft geben. Aber ich glaube schon, ich meine, im Prinzip aus dieser Pandemie-Situation kommt man raus mit Arbeit, also indem man Dinge tut, indem man irgendwas macht. Und nicht einfach quasi einfach immer wieder nur diesen Lockdown, immer wieder mit dem irgendwie kommt. Natürlich sind jetzt auch in dieser Vereinbarung heute, sind schon auch Dinge, denen sie gut sind. Zum Beispiel, dass dieses SORMAS, dass das so ein quasi Pandemie-Management-Programm, dass es überall genutzt wird und so, das ist schon auch irgendwie gut, aber es muss jetzt schon das Nächste gemacht werden, eben zum Beispiel auch.
Ja, das haben sie halt schon vor einem halben Jahr gesagt, dass sie das jetzt installieren sollen.
Ja, ja, genau, jetzt ist es, glaube ich, noch ein bisschen verbindlicher geworden, aber eben der nächste Schritt ist jetzt muss irgendwie klar sein, oder zum Beispiel, der Kindergarten Max, der hat jetzt so ein Hygienekonzept, eben so das, dieses, jenes, Filter und so, und da müsste jetzt jemand kommen von einem Amt und dann irgendwie so einen Stempel auf diesen Kindergarten machen und sagen, irgendwie behördlich genehmigt, geöffnet.
Ja, aber das ist dann natürlich auch wieder wahrscheinlich irgendwie, das spielt dann halt gleich wieder so mit so Haftungsgeschichten dann halt wieder eine Rolle, ne? Irgendwie, wenn du dann halt plötzlich so einen amtlichen Stempel hast, der jetzt sagt, irgendwie dieses Hygienekonzept funktioniert und dieses nicht, dann hast du wahrscheinlich irgendwie vor Gericht dann wieder einen ganz anderen Hebel zu sagen, hey, Moment mal, wir hatten doch aber hier diesen Stempel, dann können wir jetzt das Land Berlin verklagen auf 100 Millionen Schadensersatz, weil trotzdem Übertragungen stattgefunden haben oder so. Mm. Also das ist, glaube ich, dann auch so. Also man muss ja sagen, bei diesen ganzen Verwaltungsdingen und politischen Dingen, da geht es ja in 80% um S-Covering, ne? Also Leute versuchen ihren Arsch zu covern. Dass sie halt
das nicht macht man am besten, indem man einfach gar nichts tut.
Genau, indem man einfach gar nichts tut und vor allem nichts Verbindliches tut. Vor allem nicht sagt, irgendwie, das ist sicher und das ist nicht sicher. Ja, also das ist halt, da kommst du in Teufelsküche.
Ja, aber der kann zum Beispiel, ich meine, das ist ja, also in Gesetzen kann man, also eben, ich bin da zum Glück kein Jurist, aber da kann man ja auch so Dinge wie Haftungsausschlüsse irgendwie reinnehmen. Oder da müsste ja auch irgendwie drinstehen, was würde geschehen, wenn jetzt trotz Hygienekonzept ein Ausbruch im Kindergarten Max stattfindet. Das müsste natürlich dann auch geregelt werden.
Aber das sind halt Dinge, das gibt's doch auch sonst. Ich meine, wir haben doch Regeln, wie Lebensmittel zu funktionieren haben.
Genau, ja.
Und sagen halt, ja, ein Lebensmittel darf nicht mehr als so und so viel Uranium enthalten. Aber das heißt ja nicht, dass wenn es weniger hält, dass es dann automatisch ungiftig ist. Also da gehen wir ja auch mit um, mit diesen ganzen Situationen, mit diesen Unwägbarkeiten und reduzieren es da. Also insofern, ich bin was so die Fantasielosigkeit der Politik und der Verwaltung angeht, das finde ich wirklich erschreckend. Also wie die Kultusminister kann man ja wirklich inzwischen die Uhr nachstellen, alle paar Wochen wieder anfangen, uns zu erzählen, dass ja Bildung für die Kinder so unfassbar wichtig ist und dass die Schulen darum ja wieder aufmachen müssen. Aber offensichtlich seitdem auch exakt gar nichts passiert ist, was diese Öffnung der Schulen ermöglichen könnte. Also eben, wenn Filter was bringen, dann könnte man ja überall Filter hinstellen. Mhm. Man ja wenigstens mal anfangen können mit. Oder eben, wenn UV-Lampen, ich meine, so eine dumme UV-Lampe, dass halt in der Pause alle dann raus müssen und dann geht da mal eine UV-Lampe ab und tötet da alles ab, wenn das was bringt. Was kostet so ein Ding? Das kostet doch wirklich fast gar nichts.
Ja, so 1.500 Euro oder so.
Eine UV-Lampe?
Ja, diese, wir haben die bei uns in so einem Großraumbüro auch installiert. Ah. Die kosten ungefähr 1.500.
Okay.
Aber ich meine, das ist ja auch, also was im Vergleich.
Aber auch das ist eine Summe, die überschaubar
ist. Was sonst so ausgegeben wird, ist das ja auch irgendwie machbar. Also das sind ja alle, aber genau, klar, eben, das sind halt Dinge, also ich meine, du hast vorher das Wort Kreativität gesagt, das fehlt mir auch völlig. Dass man auch irgendwie Dinge mal so ein bisschen, also wenn man ganz groß denkt und irgendwie, was was könnten wir überhaupt machen, und sich dann überlegt, was ist sinnvoll. Also zum Beispiel etwas, da frage ich mich auch, warum ich das jetzt irgendwie machen muss. Also wir haben jetzt begonnen, so Corona-Monitoring aus Abwasser zu machen. Das ist seit ungefähr 10 Monaten bekannt, dass es funktioniert.
Das ist, ja, stimmt, das ist Ewigkeiten, ne?
Da hätte doch das Bundesministerium für irgendwas Gesundheit, sehr wahrscheinlich hätte ja quasi im Juni haben da alle irgendwas anderes gemacht, aber irgendwie im Dezember sagen können, so, jetzt machen wir Corona-Monitoring bei allen Klärwerken in Deutschland. So, und jetzt mach mal. Und das ist ja nicht geschehen. Und jetzt müssen irgendwie wir, die wir eigentlich quasi so ein Forschungsinstitut sind, befassen uns jetzt damit, wie man irgendwie Viren aus Abwasser extrahiert. Das ist halt einfach nicht irgendwie unsere Aufgabe, finde ich, aber jetzt machen halt wir das.
Ja, ich finde auch ganz, ganz viele andere Dinge. Also nimm zum Beispiel die Schnelltests, ne? Also die waren ja irgendwie relativ bald irgendwie da. Ich glaube, die gibt es seit dem Sommer schon, ne?
Ja, so seit Oktober, so in großen Mengen.
Ja, so Spätsommer, ja, genau.
Ja, ja.
Seit Oktober gibt es die. Und da hätte man doch einfach auch wirklich mal richtig Geld in die Hand nehmen können und sagen, pass mal auf, Leute, wir produzieren die jetzt einfach en masse und dann machen wir was damit, so.
Mhm.
Und ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist so ein bisschen ähnliches, ich glaube, so fast so ein bisschen ähnlich gelagert wie mit den Impfungen, wo halt auch sozusagen irgendwie halt völlig absurderweise irgendwie so ausgerechnet da geknausert wird, so, ja, irgendwie so, ja, nee, also erstmal irgendwie monatelang verhandeln und dann irgendwie total stolz sein, dass man einen Impfstoffpreis von 4,99 rausgehandelt hat oder sowas, ja. Da fragt man sich, gibt es da irgendwelche, haben die irgendwelche Maßstäbe? Weil ich meine, man könnte doch so viel, man könnte eben, wenn man einfach mal wirklich eine aktive Industriepolitik fahren würde, könnte man doch so viel mehr machen. Aber irgendwie scheint das also ich glaube, ich habe immer die Assoziation, nee, nicht schon wieder mit den Gremlins, aber ich habe eine Assoziation.
Welcher 80er-Film denn diesmal?
Ist auf eine Art auch ein 80er-Film, aber ich habe immer die Assoziation mit dem Breitbandausbau. Der ja auch so seit 20 Jahren irgendwie sozusagen versprochen wird und immer nicht kommt. Oder sagen wir mal, sehr so unfassbar langsam kommt. Und mein Eindruck ist, dass halt in erster Linie das auch ein ideologisches Problem ist, weil die Bundesregierung halt immer glaubt, dass der Markt das schon regeln wird. Und wenn der Markt das nicht regelt, dann müssen sie vielleicht nur an den einen oder anderen Marktregulierungsschraube vielleicht so hier und da drehen und dann werden die Telekom-Riesen schon die richtigen Investitionen machen und dann wird das schon alles. Das passiert halt nie, weil der Markt halt das einfach nicht regelt, ja. Und ich habe das Gefühl, dass sie es, glaube ich, bei den Impfungen und bei den Schnelltests genauso sehen. Sie glauben halt an die Omnipotenz des privaten Sektors und des Marktes. Und glauben nur, indem man halt irgendwie ein paar Anreize setzt, dass das dann irgendwie schon hinhaut, anstatt halt einfach mal wirklich fucking Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, pass mal auf, wir produzieren den Scheiß jetzt einfach. Oder mit den Masken, das hätte man genauso mit den Masken schon längst machen können, ne? Und ich meine, im Endeffekt, was ich mir immer denke, man müsste jetzt eigentlich von der Kriegswirtschaft lernen, ne? Also was ja sozusagen eine Kriegswirtschaft macht, ist, dass sie halt einfach sagt, pass mal auf, uns ist Angebot und Nachfrage egal. Wir produzieren jetzt hier einfach mal 1 Million Panzer. Komme, was da wolle.
Und wir bezahlen die
einfach, ja. Und da arbeitet man natürlich auch mit dem privaten Sektor zusammen und da wird nicht einfach immer gleich alles verstaatlicht, das auch nicht, ne? Aber halt, dann sagt dann einfach der Staat, pass mal auf, hier, das ist der Preis, den wir zahlen. Und jetzt produziert. Punkt. Ja, und dann geht das. Und im Endeffekt, in so einer Krisensituation muss der Staat eigentlich genau das machen. Er muss eigentlich in so eine Kriegswirtschaft gehen. Er muss sagen, pass mal auf, Leute, wir brauchen jetzt einfach jede Woche 80 Millionen Masken. Bam. Also und dann produzieren wir die. Und wir brauchen jetzt, Schnelltest gibt es jetzt. Alles klar, diese Fabrik hier, die ist verstaatlicht. Diese Fabrik hier wird jetzt eingenommen und wir schreiben euch jetzt einfach mal vor, ihr produziert jetzt alle Schnelltests. Ihr produziert jetzt alle den Impfstoff. Ihr produziert jetzt das. Und dann wird einfach mal kommandomäßig hier einfach mal durchproduziert. So, und ich verstehe nicht, und ich glaube, es ist wirklich so dieses neoliberale Denken, das halt die Politik davon abhält, halt einfach mal zu sagen, was hier Sache ist und dieses Problem zu lösen.
Na, das ist ja sogar noch das Gegenteil der Fall. Ich meine, es ist ja einer der Gründe, Apotheker dürfen ja jetzt Schnelltests durchführen, wo offensichtlich die Ärzte-Lobby erstmal total dagegen war, dass sie das dürfen, weil das nimmt ja quasi den Ärzten Einnahmequellen weg und den Ärzten geht's ja vielen gerade im Augenblick nicht so gut. Und dann ist es natürlich für die Ärzte-Lobbyisten ist natürlich wichtiger, dass die Ärzte das machen, die Tests, als dass viele Tests gemacht werden. Und darum machen die sich dementsprechend dafür stark und probieren dann entsprechend die Apotheker madig zu reden. Das finde ich ist. Ich frage mich, ob das in Kriegssituationen nicht vielleicht auch so kommt.
Natürlich, es gibt immer Partikularinteressen, ne? Aber da muss dann einfach irgendwie die Politik klug sein und sagen, was ist denn das Allgemeinwohl? Und das muss halt immer das Allgemeinwohl im Blick haben und sagen,
naja,
eure Partikularinteressen sind schön und nett, aber wir haben hier eine fucking Pandemie zu bekämpfen. Und jetzt stellt euch hinten an.
Ich frage mich ein bisschen, warum man das nicht immer macht. Ich meine, Klimawandel wäre auch so ein schönes Thema, wo man das mal so angehen könnte. Aber das ist, also zum einen glaube ich, ich weiß natürlich im Zweifelsfall nicht, wie viel dran ist, aber irgendwie ging jetzt rum, dass irgendwo in Süddeutschland, ich weiß gar nicht mehr wo, sind in einem Kindergarten, sind massenhaft Kinder positiv und Erzieher positiv getestet worden. Jetzt hat irgendwie in der Schule nebenan gibt's auch schon zwei Fälle und die haben dann drum gebeten, doch alle mal durchgetestet zu werden, weil viele der Kinder gehen nachmittags zur Kita in den Hort quasi. Und wo dann das Gesundheitsamt gesagt hat, nee, zu teuer. Und also die werden jetzt deswegen nicht getestet. Und ich glaube, was da halt ein ganz wichtiges Thema bei ist, dass viele das nach wie vor nicht für also sozusagen den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Und ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, dass in konservativen Kreisen ist mein Eindruck, dass sich konservative Menschen nur schwerer vorstellen können, dass sich Dinge ändern. Und zwar sowohl im Guten als auch im Schlechten. Und das sieht man, finde ich, bei dieser ganzen Corona-Diskussion, wo wir quasi vor 4, 5 Wochen noch massenhaft Experten in den Medien hatten, die uns alle erzählt haben, dass eine Inzidenz unter 50 nicht machbar ist. Und jetzt reden wir plötzlich über eine Inzidenz von 35. Und also die können sich nicht vorstellen, dass es tatsächlich, dass da so schnell so eine Verbesserung reinkommt. Auf der anderen Seite.
War nicht schnell. Wir hatten einen R-Wert von 0,9. Ne? Das war wirklich Schneckentempo,
die runtergegangen. Aber das ist trotzdem werden wir es vermutlich irgendwann geschafft haben.
Ja.
Aber ich glaube auch in der anderen Richtung können sich viele Menschen nicht vorstellen, wie schnell es schlechter geht. Also welche massiven Auswirkungen dieses B117 potenziell haben kann. Ich weiß natürlich auch nicht, wie groß die sein werden. Aber dass das schon ein ziemlicher Gong werden könnte, dass es dann doch die Befürchtung. Und so bin ich auf der einen Seite hoffnungsvoller, was die Maßnahmen angeht, als viele andere Leute. Aber auf der anderen Seite bin ich auch pessimistischer, was passiert, wenn wir diese Maßnahmen nicht ergreifen. Und das muss ich jetzt mal kurz dazwischen werfen, so einfach als persönliche Anekdote. Wir haben ja auch so massenhaft so dieses Not My Department. Also das ist Diana, die war jetzt neulich beim Arzt und zwar war das ein Vorgespräch, wie sich im Nachhinein rausstellte. Und sie ist da irgendwie hingekommen und da saß sie mit zwei anderen wartenden Patienten im Wartezimmer und die Fenster waren natürlich zu und dann hat sie irgendwann zwischendurch mal gelüftet und die haben probiert, alle ein bisschen Abstand zu halten und hat sie da ewig rumgesessen, weil natürlich der Arzt nicht in der Lage war, vorher einen vernünftigen Termin zu machen, zu dem er dann auch zur Verfügung steht, sondern halt, wie das halt so ist, da nochmal eine Dreiviertelstunde im Wartezimmer rumsitzt und so. Und dann war sie irgendwo drinnen und kam wieder zurück und war total frustriert, weil sie meinte so, das war jetzt die beste Chance seit Monaten, sich Corona zu holen. Beim Arzt. Und im Endeffekt stellt sich raus, der hat gar nichts untersucht oder sowas. Wir haben nur geredet. Das hätte man komplett per Zoom machen können, dieses ganze Gespräch. Und Und das ist sowas, wo ich echt so ein bisschen schockiert bin teilweise, auch wie gerade auch Ärzte, die, von denen man ja eigentlich denkt, dass sie doch ein Interesse dran haben, das Ganze auch zu verstehen und vielleicht auch ein Ansporn sehen sozusagen, was kann denn mein Beitrag sein, damit sich diese Krankheit nicht weiter verbreitet, und in dem Fall eben zu sagen, hey, wir können dieses Vorgespräch, das können wir auch, wenn sie sich das technisch zutrauen, dann können wir es auch per Zoom machen. Und was ja eine totale Kleinigkeit wäre. Und das, finde ich, ist sowas, also so, das ist ja diese Fantasielosigkeit, die ich vorhin ansprach, das ist ja nicht nur die Behörden, sondern es sind ja auch die Leute. Das ist ja auch, das zieht sich ja durch so viele Bereiche leider durch.
Also meine Hausärztin, ne, wenn ich das mal kurz anekdotisch werfen darf, ich mag die total, die ist total toll und ich sehr sympathisch, aber deren IT, ne, also ich sehe das so, also ich weiß nicht, worauf die arbeitet, das wird wahrscheinlich irgendwie so ein 486er XT oder so. Das ist wirklich, so. Allein das User-Interface, mit dem sie da arbeitet, das sieht aus wirklich original aus von 1991. Und da gibt's auch keine anderen Computer oder so in den, ich weiß gar nicht, ob die schon mal von Zoom gehört hat.
Naja, aber inzwischen kann man das doch mit, also ich meine, das ist, ich sehe doch, wie meine Eltern oder Dianas Mutter zum Beispiel, wie die dadurch einfach, wie die Motivation steigt, Technik zu nutzen, wenn man dadurch mehr Bilder vom Enkel sehen kann. Das ist ja so ein ganz massives Ding. Und das hat jetzt deine Haus, vielleicht hat die keine Enkel, aber das ist, also so meine Tante, die ist jetzt, wie alt ist die jetzt? Die ist 70 geworden gerade. Die macht jetzt ihre Volkshochschulkurse, macht die per Zoom und hat sich da reingearbeitet. Und das war halt, deren Schülerinnen und Schüler, die sind auch nicht so viel jünger. Also die sind auch in dem gleichen Alter und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Wir haben es jetzt mit dem Kitten da, dieser Gerichtsverhandlung, das sind ja auch alles Leute, die jetzt nicht technisch offensichtlich Erfahrung haben, aber offensichtlich geht das in den USA in vielen Bereichen, dass man Gerichtsverhandlungen jetzt oder zumindest irgendwelche Vorgespräche dann remote macht. In anderen Staaten wird es garantiert nicht gehen und es wird sicherlich sehr viele Negativbeispiele geben. Aber das finde ich schon irgendwie sehr schade, wie wenig da in dem Bereich, also nicht nur in dem Bereich, aber wie wenig Fantasie daran gegangen wird an das ganze Thema. Und halt so, ja, ist ja deren Problem. Ist ja nicht unser Problem.
Ja. Also ich kann vielleicht noch ein Beispiel zu dem sagen, was Michael vorher auch gesagt hat, quasi mit dieser Ideologiefrage und so. Da gibt es tatsächlich, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Aber eben, also vorausschickend, also es ist ja immer so einfach, über Kreativität zu reden bei anderen Leuten. Und ich habe auch immer so das Gefühl, also weißt du, ich meine, wir können auch, weißt du, ich kann ins Labor gehen und ich brauche irgendwie nichts, um irgendwie so ein paar Genome zu sequenzieren, oder das mit dem Abwasser, da ruft man irgendwie einen Wasserbetrieb an und dann macht man das irgendwie eine oder zwei Wochen später und so. Aber es ist ja dann immer noch was anderes, das dann wirklich so seriös im großen Maßstab und so weiter zu machen. Also das ist eine von den vielen lustigen Geschichten, die ich ja kürzlich gelesen habe, ist, dass irgendwo ein emeritierter, also pensionierter, glaube ich, Biotechnologie-Professor, der hat irgendwie letztes Jahr, hat er so seinen eigenen Impfstoff gemacht.
Stimmt, was ist da eigentlich dran?
Und dann, glaube ich, auch irgendwie 10 Leuten gespritzt oder so, und es hat dann auch irgendwie funktioniert. Und dann hat er das St. Paul-Ehrlich-Institut, das ist so dieses Bundesinstitut, das für Impfstoffe zuständig ist, gemeldet. Und die haben dann, glaube ich, Anzeige erstattet. Da habe ich dann so die Frage, also hat mir das jemand geschickt und der gefragt, ob ich jetzt auch meinen eigenen Impfstoff herstellen, so quasi Craft-Impfstoffe, also so wie Micro-Breweries gibt es jetzt so Micro-Vaccine-Factories, die dann so im Prenzlauer Berg im Hinterhof da ihren eigenen Impfstoff herstellen. Und das ist natürlich schon so, oder das zeigt auch, also ich meine, ich glaube schon, dass da was dran ist. Ich glaube auch, es ist nicht so schwierig für, sagen wir mal, 50 Leute so einen Impfstoff herstellen, könnte ich jetzt halt irgendwie auch. Aber es ist halt noch was ganz anderes, das wirklich dann von 50 auf 50 Millionen zu gehen.
Klar.
Und das ist halt, glaube ich, immer das, was man so ein bisschen unterschätzt, wenn man irgendwie, also ich kritisiere auch ständig alles und so, aber es ist halt was anderes, so im Labor mal schnell kurz was machen mit kleiner Anzahl Proben oder was anderes, quasi ein Land von 80 Millionen Menschen irgendwie so zu, durch eine Pandemie zu steuern. Aber trotzdem, noch als Beispiel zu dem, was du, Michael, vorher gesagt hast, eben quasi mit dieser Ideologiefrage. Also diese Erbgutsequenzierung ist ja ein ganz großes Thema, war großes Thema, ist eigentlich immer noch ein großes Thema. Warum macht Deutschland das nicht und wie macht man es jetzt? Und bisher war es halt so, dass man wenig, diese Erbgutsequenzierung hat man deswegen nicht gemacht, weil ja diese ungefähr 200 Diagnostiklabore in Deutschland, die Corona-Diagnostik auch betreiben, das sind ja eigentlich alle, sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen. Also das sind GmbHs oder kleine Firmen oder sowas. Also zum Beispiel in Berlin gibt es dann auch noch dieses große Labor Berlin, das der Charité und Vivantes gehört, die haben da noch so ein bisschen eine leicht andere Einstellung, aber grundsätzlich sind das Firmen, die Profit machen müssen. Und das bedeutet, die machen halt quasi gerade das, was so geht, um durchzukommen. Die machen da ihre PCRs, um diese Corona-Diagnostik zu machen und das war's dann. Die haben natürlich keinen Anreiz, dann irgendwohin an ein Forschungslabor zum Beispiel noch so diese Proben zu schicken. Weil das ist ja zusätzlich noch Arbeit. Die müssen irgendwie raussuchen und verpacken und so und dann hinschicken und so. Und das können die sich quasi nicht leisten, weil die müssen ja Geld verdienen. Und deswegen, das ist auch so mit ein Grund, warum diese Erbgutsequenzierung nicht zustande gekommen sind, weil wir halt einfach diese Labore haben und die haben natürlich überhaupt kein Interesse daran und da ist auch kein Geld geflossen, damit die jetzt ihre positiven Corona-Proben irgendwo hingehen, wo dann das Erbgut sequenziert wird. In Großbritannien ist das ja anders, die haben ja da so gigantische Labore, die irgendwie 50 bis 70.000 Proben pro Tag analysieren. Also der Vergleich Labor Berlin ist ziemlich groß, sie machen 5.000 Proben pro Tag. Und wenn man natürlich so eine Diagnostikfabrik hat, die entsprechend organisiert ist und wo auch schon vor einem Jahr quasi das Geld geflossen ist, um so diese Erbgutsequenzierung aufzustellen, dann gelingt es auch viel einfacher, so wie das dort gemacht wird, quasi statt irgendwie 110.000 Sequenzierungen pro Woche zu machen. Und jetzt ist aber, als das jetzt gekommen ist,
Erzähl erst mal weiter, sorry.
Ja. Als jetzt das Thema auch in Deutschland so hochgekommen ist, Anfang Januar war die Frage so, wie machen wir das jetzt? Oder es war klar, wir müssen jetzt auch viele von diesem Erbgut sequenzieren, das ist auch richtig so, dass man dann gesagt hat, wir müssen das machen. Und dann hätte man dann sagen können, guckt eben so, wie wir das vorher gesagt haben, jetzt machen wir irgendwie so Kriegswirtschaftsstyle, jetzt ziehen wir alle am selben Strick, organisieren uns und dann läuft das. Das Problem ist natürlich, hätte man machen können, da hätte ein ganz starker Impuls von sehr wahrscheinlich ganz oben kommen müssen und dann begleitet von vielleicht 1, 2, 3 Millionen Euro, die dann so zu verschiedenen Teilen dann irgendwie die Diagnostiklabore fließen, weil die müssen dann sehr wahrscheinlich von Hand dann diese Proben quasi raussortieren, weil das nicht im Ablauf drin ist. Also so als Beispiel eben so ein großes Diagnostiklabor, die haben meistens so eine große Maschine, da gehen auf der einen Seite diese Röhrchen mit den Abstrichen rein und auf der anderen Seite kommt quasi das Resultat raus. Und wenn man jetzt sagt, ja gut, jetzt wollen wir aber die positiven Proben behalten, bedeutet das, dass dann irgendwie diese 1.000 oder 5.000 Proben, die da pro Tag anfallen, die werden dann nicht gleich in den Müll geworfen, sondern in den Kühlschrank gelegt und dann dauert es so ein bisschen, bis die Resultate da sind. Und da muss irgendein armes Schwein dann aus diesen 5.000 Röhrchen muss irgendwie 200 raussuchen. Also das heißt, du hast dann irgendwie 4 große Kühlschränke, wo diese Dinger rumstehen und du musst dann irgendwie quasi in den Kühlschrank eintauchen und diese Röhrchen rausholen. Das ist ein riesiger Aufwand. Deswegen hat das ja auch so lange gebraucht, bis das funktioniert hat. Aber man hätte sagen können, jetzt machen wir das quasi alle gemeinsam. Aber so hat man es ja nicht gemacht. Was man gemacht hat, ist für das Bundesministerium für Gesundheit der denkbar einfachste Weg. Man hat eine Verordnung geschrieben, diese Corona-Surveillance-Verordnung, wo man gesagt hat, ja gut, also wenn jemand eine Erbgutsequenz von einer Corona-Probe an das Robert-Koch-Institut schickt, dann kriegt man 220 Euro. Und wie vorher gesagt, die Diagnostiklabore, das sind Firmen, die Geld machen müssen. Für die ist das natürlich ein Riesengeschäft. Das Problem ist, die Diagnostiklabore haben bis auf wenige Ausnahmen keine Erfahrung darin, so Erbgutsequenzierungen zu machen oder auszuwerten. Auf der anderen Seite gibt es ein Forschungsinstitut oder Universitäten, die das quasi im Handumdrehen können. Die irgendwie, also wir zum Beispiel auch irgendwie eine Woche brauchen und dann läuft das. Aber wir kommen natürlich jetzt nicht an diese Proben ran, weil das Diagnostiklabor sagt natürlich, ich will diese 200 Euro verdienen. Wir können ja auch kein Geld verdienen, so nebenbei gesagt, also uns würde das gar nichts bringen. Und das bedeutet natürlich auch, die suchen jetzt quasi in ihren Abläufen irgendwie Mittel und Wege, wie sie diese Erbgutsequenzierungen machen können. Und weil das halt nicht zu ihren Aufgaben bisher gehört hat, dauert das jetzt halt in ein paar Wochen bis Monate, bis das ungefähr funktioniert. Und das ist auch mit dem Grund, warum das jetzt so lange dauert. Und eben das ist das, was Michael vorher gesagt hat. Man hat einfach quasi diese Wettbewerbslogik quasi aufrechterhalten, indem man sagt, ja gut, eben es gibt 220 Euro für jedes Virus-Erbgut und nicht, komm, lass uns irgendeine gemeinsame Anstrengung unternehmen, um innerhalb von irgendwie 3 Wochen wirklich tausende Proben pro Woche sequenzieren zu können.
Wie ist das denn? Es klingt so durch, als würdest du das auch eher als Problem des Herangehens sehen als der Machbarkeit. Also ich finde, es ist immer so dieses, es lässt sich immer sehr leicht sagen, ja, dann fährt man das halt hoch, dann macht man das halt.
Ja, genau, das ist immer das Problem, ja.
Das ist ja in der Praxis, ist das ja, und manchmal scheitert es ja auch daran, dass halt einfach die Maschinen nicht da sind, dass die auch nicht so schnell produziert werden können und so, und dass die vielleicht gar nicht in Deutschland produziert würden und dass die auf die Bundesregierung sowieso scheißen, wer auch immer, wem auch immer die gehören und so weiter und so fort. Also da gibt es ja immer 1000 Nebeneffekte. Wie war das denn in Großbritannien? Weißt du das? Hatten die diese Großlabore, wo sie das jetzt machen, von denen du gerade gesprochen hast, hatten die schon vorher oder haben die jetzt erst im Laufe der Pandemie hochgezogen?
Nee, also die hatten die natürlich schon vorher, weil ja da mit diesem NHS, das ist ja so quasi ein zentralisiertes staatliches Gesundheitssystem. Mhm. Und dazu gehören auch diese Großlabore. Aber die haben natürlich schon auch, glaube ich, im März letzten Jahres haben die, glaube ich, ungefähr 20 Millionen Pfund ausgegeben, um diese Erbgutsequenzierungen aufzustellen.
20 Millionen Pfund klingt jetzt noch nicht viel, ehrlich gesagt. So im globalen Maßstab.
Nee, das ist auch nicht besonders viel. Oder diese Sequenzierungen sind auch nicht so besonders teuer. Deswegen, also, wenn man das so mit auf einem vernünftigen Maßstab machen würde, dann bezahlt man ungefähr Materialkosten 50 Euro pro Stück und dann vielleicht nochmal 50 Euro für irgendwie Personal und so. Und dann sind natürlich 200 Euro Prämie, ist das ein relativ gutes Geschäft.
Ich muss auch mal ganz kurz sagen, man hört das natürlich auch jetzt, auch zum Beispiel bei den Impfstoffdiskussionen auch immer wieder, ne, zu sagen, okay, ja, aber es ist alles nicht so einfach, man kann nicht so einfach irgendwie was schnell hinproduzieren und man muss diese Patenten auch nicht irgendwie weitergeben, weil das heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch produzieren kann, weil das ist Probleme. Und ich habe mir dann auch ein paar Artikel da durchgelesen, wo dann nochmal ganz genau sozusagen so ein bisschen die Supply Chain durchgegangen ist für mRNA-Impfstoffe, was da alles dazu gehört, wo sind die Flaschenhälse und die sind dann woanders, also beispielsweise gab es einen Artikel, der nochmal schön und klar gemacht hat, wie schwierig es ist, diese Lipidhüllen für die mRNA-Impfstoffe herzustellen und dann halt diese mRNA da reinzubekommen, das ist alles ein super komplexer und schwieriger Prozess und das glaube ich alles, ja, das ist alles richtig und das ist überhaupt nicht, ne? Aber es gibt nichts, was man nicht durch A, Geld und B, Zeit lösen könnte. Wenn du genug Zeit und Geld auf ein Problem wirfst, was halt prinzipiell gelöst ist, und das sind ja prinzipiell gelöste Probleme, weil es gibt ja Leute, die das machen können, ja, dann wirst du dieses Problem auch skalieren können mit Geld und mit Zeit. Und das heißt mit anderen Worten, wenn dann immer gesagt wird, ja, wir können das nicht machen, weil da ist aber dieser Flaschenhals, dann sage ich halt, nein, das heißt, das müssen wir so schnell wie möglich machen. Das hätten wir vorgestern machen sollen, ja. Dann hätten wir halt genug Zeit, dann hätten wir genug Geld und dann hätten wir genug Geld draufschmeißen können. Und deswegen, ich lasse diese Ausreden nicht gelten, weil im Endeffekt, wenn ein Problem gelöst ist, dann ist es auch allgemein lösbar, dann ist es auch skalierbar. Ist alles eine Frage von Geld und Zeit. Und deswegen, ja, fangt heute an, ja, weil ihr gestern nicht angefangen habt, weil ihr vorgestern nicht angefangen habt, dann fangt wenigstens heute an. So, und das wollte ich einmal mal allgemein loswerden.
Ja, das ist schon, das finde ich tatsächlich ist sehr, sehr frustrierend in dieser ganzen Pandemie, dass man auf gewissen Ebenen immer noch das Gefühl hat, wir würden ganz am Anfang stehen. Wir führen fast die gleichen Diskussionen, wie wir vor einem Jahr geführt haben. Wir sind in so vielen Bereichen nicht weitergekommen, eben, was weiß ich was. Okay, nun wusste man das mit den Filtern nicht von Anfang an. Jetzt weiß man es aber schon eine ganze Weile. Mit den, diese dummen Schnelltests, ja, also Masken, eben irgendwo irgendwelche UV-Lampen irgendwo hinklatschen, das kann jetzt auch nicht so die Welt kosten und dergleichen mehr. Also wenn wir es schaffen als Kindergarten uns und wir sind ja auch nicht der Einzige, also ich ja, es stimmt, sowas im globalen Maßstab zu machen, so für 80 Millionen Leute oder sowas, ist immer relativ schwer. Ich glaube, jetzt ist Michi mal wieder weg gerade. Da müssen wir mal sein Mikro abschalten. Aber man hat ja viele Leute, die auf kleiner Ebene was machen können. Und das würde ja schon eine Menge bringen. Und auch da habe ich von irgendeinem Fall gehört, wo in irgendeiner Schule wurden halt irgendwelche Filter von Eltern gekauft. Die haben die auf eigene Kappe finanziert und dann weigert sich der Betreiber der Schule, die jetzt auch einzusetzen, weil dann müssen wir ja wer bezahlt mir denn die Stromkosten dafür? Also das ist, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, sondern was ich immer sagen will, ist, ja, es gibt viele Probleme, die sind auf kleiner, lokaler Ebene viel, viel besser lösbar. Aber man muss es dann auch machen und man muss es dann auch gutieren. Und wenn die Leute es machen, dann muss man ihnen auch alle Hilfe geben, damit dann eben genau sowas nicht passieren kann, wie das Beispiel, was ich gerade genannt habe, dass dann der Schulbetreiber sich einfach weigert oder sowas. Und das ist ja doch was man relativ häufig hat. Und das finde ich auch echt, echt schade. Also wenn das halt irgendwie ein Fleischproduzent, der als systemrelevant geht, der kann Scheiße bauen, wie er will. Und wenn jemand sein Büro nicht zumachen will, dann macht er halt sein Büro nicht zu. Wohingegen andere Institutionen, die sich wirklich Mühe gegeben haben, was Vernünftiges auf die Beine zu stellen und das irgendwie sich halbwegs abzusichern, die trotzdem genauso in die Röhre gucken wie irgendein Laden, der sich überhaupt keine Mühe gegeben hat. Das finde ich echt traurig, dass wir Eigeninitiative so überhaupt nicht zu schätzen wissen innerhalb dieser ganzen Pandemie und auch innerhalb des ganzen Apparates. Ja. danke, dass du mir.
Ja, genau. Also, ich eben vor allem, wenn man so darüber spricht, was kommt als nächstes, ist das natürlich schon. Ja. Oder was sind so die Lektionen? Und ich finde, eine davon, die wirklich relevant sind, ist ja so dieses Problem, dass im letzten Sommer so nichts geschehen ist. Dass wirklich über Monate hinweg man eigentlich quasi sich nicht vorbereitet hat. Und da frage ich mich schon, warum war das so und wie hätte man, was hätte es gebraucht? Weil das ist ja zum Beispiel beim Klimawandel so, oder? Dass man sich vorbereiten muss, dass man kreativ sein muss, dass man irgendwie Dinge tun muss, wenn es dann wirklich schlimm kommt, dass man dann quasi eben vorbereitet ist. Und warum das nicht gelungen ist, warum man da wirklich, also große Teile, ich glaube, man muss da schon sagen, der Gesellschaft ist ja nicht nur die Politik quasi einfach so gedacht haben, ja, ist jetzt irgendwie weg. Interessiert uns nicht.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also ich weiß ja für mich, wenn ich mich an den letzten Sommer erinnere, wie habe ich mich persönlich verhalten? Was habe ich damals gemacht? Ich hab das auch alles deutlich lockerer gesehen. Also ich war nicht entspannt. Ich habe meine Maske weiterhin aufgesetzt und so weiter und so fort. Aber man war natürlich, okay, es war auch viel leichter, einfach draußen zu sein. Aber das war schon alles doch deutlich entspannter, weil auch die Signale die ganze Zeit über so waren, dass es doch relativ entspannt ist. Und ich find's nach wie vor sehr spannend, in welchen Bereichen wir unfassbar schnell reagiert haben, aber in welchen Bereichen wir überhaupt nicht reagiert haben. Und ich finde, bei Übermedien ist jetzt halt gerade ein Artikel, ich habe ihn leider noch nicht gelesen, aber geht halt um Streeck. Warum werden eigentlich Experten, die halt wirklich diverse Male einfach Blödsinn erzählt haben, warum werden die immer noch eingeladen von den Medien? Und der Grund ist natürlich relativ simpel, weil sie unterhaltsam sind und weil man Leute nicht danach reinlädt, ob sie recht haben, sondern danach, ob sie unterhaltsam sind. Und Wie ist das eigentlich? Du kannst eine Hand heben, wenn du magst und dich dazu nicht äußern möchtest, aber hättest du so auf mich als Laien wirkt das jetzt ja so, als ob wirklich, wenn man das Gegenteil von dem annimmt, was Streeck sagt, dann liegt man nicht ganz falsch. Würdest du das, siehst du das ähnlich als jemand, der dann ein bisschen professionelleren Hintergrund hat, oder siehst du es schon differenzierter und sagst, naja, der Mann hat schon nicht so oft Unrecht oder der Mann hat durchaus auch mal Recht? Oder ist das einfach wirklich so ein großer Unterschied?
Also Streeck jetzt meinst du ganz spezifisch?
Ja, Streeck. Ich meine jetzt ganz spezifisch Streeck.
Also gut.
Also du musst dich jetzt nicht zu ihm äußern, wenn du das nicht
ja, kannst. Nee, also weißt du, ich glaube, da gibt es ja viele so Zusammenstellungen im Internet. Was hat Streeck gesagt und was stimmt nicht?
Aber er hat ja auch viel anderes gesagt, was dann nicht auftaucht.
Ja, also ich habe im Prinzip ja überhaupt nicht verfolgt, was Streeck sagt. Also ich gucke ja kein Fernsehen im Prinzip von Talkshows, finde ich ja unendlich schrecklich. Und also ich lese jetzt auch keine, habe jetzt auch keine Streeck-Interviews gelesen. Okay. Deswegen weiß ich jetzt irgendwie nicht genau, was Streeck gesagt hat und wo er irgendwie recht hat oder nicht. Also ich fand einfach so diese ganze Heinsberg-Protokoll-Geschichte fand ich echt so ein bisschen schwierig.
Okay.
Also diese Verbindung aus wissenschaftlicher Studie und PR. Also ich finde schon, ich meine, es ist schwierig, weil ich mache das ja auch. Ich sitze da ein bisschen im Glashaus. Aber immerhin heuere ich keine PR-Agentur an, um quasi meine Forschung zu kommunizieren.
Vor allem nicht die von Kai Diekmann.
Ja, das kommt dann noch dazu.
Ich wollte mal ganz kurz, weil du das vorhin meintest mit, warum hat sich niemand auf die zweite Welle oder auf den Herbst vorbereitet? Und ich habe so eine Pet-These dazu, und zwar, dass die deutsche Politik im Endeffekt dann doch alle irgendwie Helmut Kohls Erben sind. Und dessen große Strategie von allem war ja immer Aussitzen. Und er war damit ja wahnsinnig erfolgreich im Sinne von, dass tatsächlich eine, egal welche Krise, zumindest ein Großteil der Krise und der Panik, die darum entstand, halt einfach ausgesessen werden konnte. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine Strategie ist, die ganz, ganz viele Politiker, und zwar quer durch alle Parteien, wirklich adaptiert haben, zu sagen, so Moment mal, wenn Scheiße auf Scheiße kommt, erstmal gar nichts machen. Erstmal abwarten, erstmal gucken, was passiert da überhaupt, und das wird schon irgendwie vorübergehen, ja. Und das funktioniert für viele politische Krisen sehr, sehr gut. Für eine Pandemie halt nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Mismatch, den wir da sehen auf der anderen Seite. Und zu dem Streeck-Artikel, den habe ich nämlich gelesen. Ich habe extra die 2 Euro ausgegeben, um mir den anzuschauen. Und es ist wirklich ein ziemlich gut recherchierter Artikel. Also was heißt recherchiert, ne? Also die Aussagen von Streeck sind ja alle öffentlich und die gehen halt wirklich von Anfang an zurück. So. Also als die, gerade wo die Weltgesundheitsorganisation gesagt hat, okay, wir stehen hier vor einem globalen Problem, irgendwann so, keine Ahnung, wann das, Mitte Januar oder so war das, ne, vor einem Jahr. Da twittert dann Streeck so, ich halte das für einen falschen Move. Das Ganze wird wahrscheinlich nur eine milde Grippe-Epidemie sein. So, ja. Und das geht dann sozusagen in einem fort. Also es ist wirklich so ein wiederkehrendes Narrativ, dass er immer wieder zu jedem Zeitpunkt immer wieder alles sozusagen herunterredet. Und es wird keine zweite Welle geben und was er nicht alles behauptet hat, ja. Aber auch zum Beispiel solche Sachen
wie. Er hat auch gesagt, dass es keinen Impfstoff gibt.
Genau, dass es keinen Impfstoff gibt. Also er hat eigentlich in allem, was er gesagt hat, hat er sich immer komplett falsch gelegen.
Genau, das wollte ich gerade von
Ihnen. Aber der Witz ist, es geht nicht nur darum, dass er falsch gelegen hat. Und das merkt man in diesem Artikel sehr, sehr deutlich. Sondern auch, dass er über seine eigenen Vorhersagen dann halt lügt teilweise und sagt halt wirklich so, nee, das habe ich nie gesagt, obwohl das halt einfach on the record ist, was er gesagt hat, ja. Oder dass er halt und dass er sehr, sehr strategisch kommuniziert. Und deswegen denke ich, also ich habe bei dem Lesen gedacht, so, das ist nicht einfach nur, er ist nicht einfach nur ein schlechter Virologe mit irgendwie einem richtig schlechten Track Record an Vorhersagen, sondern der Typ hat eine Agenda. Der Typ hat eine Agenda. Und das merkt man ja auch, dass er halt eben wie Emanuel auch meint, halt irgendwie relativ früh mit dieser Diekmann-Agentur zusammengearbeitet hat, dass er zusammen mit Armin Laschet eine Pressekonferenz organisiert hat, ne, mit seiner Heinsberg-Studie, wo halt diese Zwischenergebnisse mit der heißen Nadel gestrickt zusammengesetzt wurde. Auch die Heinsberg-Studie hatte gravierende Fehler. Also unter anderem haben sie halt sozusagen die Infektionszahlen bis zum Stichpunkt aufgenommen, aber dann halt nicht mehr die Tote, die weiteren Krankheitsverläufe sozusagen weiter nachverfolgt von den Infizierten, die sie halt in der Statistik hatten, von denen halt nochmal
und niedrige Todesrate.
Genau. Es sind doppelt so viele Leute gestorben, wie eben sozusagen in seiner Heinsberg-Studie erfasst worden, weswegen er zum Beispiel zu einem viel niedrigeren Fatality Rate gekommen ist. Also es ist wirklich auf allen Ebenen, man kann schon sagen, es ist Desinformation, was er da betrieben hat. Das ist Desinformation und wahrscheinlich sogar gezielte Desinformation. Und ich habe den Verdacht, dass er heimlich im Bunde ist mit dem Virus. Er wird von dem Virus bezahlt.
Ja.
Nee, der Virus ist seine PR. Der Virus macht ihm die Haare schön.
Ja, der Virus ist nicht besonders, ja genau.
Streeck ist der Virus, das Virus.
Ja, vielleicht ist er auch einfach, hat SARS-CoV-2 eine Möglichkeit gefunden, Gehirne zu befallen und die Leute und die Wirte fernzusteuern und Streeck ist sozusagen so Brain Slug. nein, ich kann es mir auch gar nicht, also er ist auf jeden Fall, momentan ist er ja dann irgendwie auch so ein bisschen der Virologe der Herzen der Konservativen und Liberalen oder sag ich mal Wirtschaftsliberalen und inwieweit das sozusagen ein Effekt ist von seinen Auftritten oder inwieweit sozusagen diese Agenda schon vorher bestand, das ist eine gute Frage. Und ich meine, dadurch, dass er halt irgendwie schon sehr, sehr lange, offensichtlich von Anfang an schon so eng mit Laschet sozusagen kooperiert, hat das auch ein bisschen so ein politisches Geschmäckle, was ich halt so interessant finde. Dazu immer wieder betonen möchte, dass das überhaupt keine Rolle spielt in meiner Bewertung und das sollte auch in eurer Bewertung keine Rolle spielen, ist, dass sein Großvater der Leiter des Werkes der IG Farben auf dem Gelände von Auschwitz war. Aber das hat überhaupt nichts mit seinem Charakter zu tun. Da kann er nichts dafür. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass das jetzt seine Ideologie ist, die er dort vertritt, auch wenn sie natürlich genozidale Züge hat.
Vielleicht können wir mal noch über was anderes reden als Streeck. Also ich meine quasi so ja. Form von Selbstkritik. Also ich meine,
das wollte ich nur mal ganz kurz über Streeck sagen.
Ja.
Okay, also Emanuel hätte keine Meinung über Streeck, Michi schon.
Genau, ich habe keine. Also vielleicht noch erst so, wenn wir mal über den letzten Sommer sprechen und so. Ich meine, ich war da irgendwie lustigerweise schon auch irgendwie unbeschwert auf eine Art und Weise, war ein sehr schöner Sommer, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich ja auch schon immer gesagt, eben ja, so im Oktober wird es schwierig. Ich habe das mehrmals gesagt, kann man sogar auf meinem Blog, Da habe ich auch nachlesen. Ich kann auch selber mal nachlesen, was habe ich eigentlich damals gesagt und auch meine alten Tweets nochmal so durchgeguckt. Und ich habe das schon immer wieder mehrmals gesagt, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mir das auch nicht so wirklich vorstellen konnte. Würde, was das bedeutet, es wird dann schlimmer. Und vor allem konnte ich mir auch nicht so vorstellen, wie lange dann sowas auch ist, so im Winter. Und ich habe gesagt, ja, so im Oktober geht es dann wieder hoch, wegen Saisonal und solche Dinge, aber dass es dann quasi 6 Monate hochgeht oder 5, das konnte ich mir irgendwie nicht so vergegenwärtigen. Und wie lange eigentlich 5 Monate quasi Lockdown light, wie lange das eigentlich ist. Also wie wir eigentlich. Oder ist es einfach zu sagen, ja, ab Oktober geht es dann wieder hoch, aber so, wohin geht es hoch und wie hoch bleibt es und wie lange? Das sind alles so Gedanken, die ich mir und vor allem, was bedeutet das auch ganz konkret für die Gesellschaft? Das sind ja auch so Überlegungen, die ich mir irgendwie auch nicht gemacht habe.
Ich kann mich noch daran erinnern, als letztes Jahr, als mir so klar wurde, als für mich der Gedanke, so ein verwegener Gedanke aufkam, dass eventuell der Kindergarten zumachen könnte. Und als es dann soweit war und wir, oh Gott, für 3 Wochen macht der Kindergarten zu, wie überbrücken wir diese Zeit? Und wie kurzfristig wir gedacht haben auch, halt so, ja, das kriegt man ja auch mit Urlaub abgedeckt und ich nehme einfach meinen Jahresurlaub und du nimmst dann noch ein bisschen was von deinem Urlaub und dann kriegen wir das schon alles irgendwie hin. Und wie man inzwischen so, noch 3 Wochen Lockdown, das ist mal wirklich auf der Linken. Also das ist so 7. März, das schockt mich nicht mal mehr. Nicht mal mehr einen Monat. Also das ist ja...
Vor allem, weil wir wissen, dass es sowieso
nicht... Ja, abgesehen davon, dass es das sowieso sein wird. Also das ist schon, ich finde es auch nach wie vor, ich finde es auch krass, so wie wir das Gefühl haben, also wie im Augenblick auch die Stimmung ja eigentlich eine relativ positive ist, so die Zahlen gehen runter und so und alles ist gut, aber wir sind trotzdem noch bei 600, 700 Toten am Tag. Die Menschen, die an dieser Krankheit sterben. Und ja, das sind ist lang nicht mehr so viel, wie es noch vor etwas über einem Monat waren, wo es noch über 1000 waren. Aber, und es ist lang nicht so viel, wie ich in meinen schlimmsten Befürchtungen befürchtet hatte. Ich hatte gedacht, wir wären jetzt vielleicht schon bei 2000 oder sowas, wenn das so weitergeht. Aber 600, 700 Leute am Tag, das ist trotzdem noch echt viel. Und wenn das jetzt noch so, ja, das sind halt, wenn das noch 100 Tage so weitergeht, dann sind das 60, 70.000. Und wenn man das mal so bis zum Ende des Jahres hochrechnet, was jetzt sicherlich eine ziemliche Milchmädchenrechnung ist, aber dann sind das noch ein paar, dann sind das locker 100.000 Leute, die da drauf gehen werden. Und das, wie man sich zum einen an den Lockdown so ein bisschen gewöhnt, aber zum anderen eben auch an diese wirklich ja furchtbaren Todeszahlen, die nach wie vor existieren.
Ja, ich muss das sagen, was mich wirklich, wirklich richtig innerlich abfuckt, ja. Und da würde ich halt gerne, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Chance hätte mit keine Ahnung, Armin Laschet oder sowas irgendwie zu reden, irgendwie ihn zu interviewen, ne? Und würde ich ihm sagen, würde ich ihn fragen, sinken gerade die Zahlen? Und dann würde er ganz freudig sagen, ja, natürlich, die Zahlen sinken, ist alles gut. Und dann würde ich denken, okay, hat dieses Senken der Zahlen mit dem jetzt doch verschärften Lockdown zu tun? Und dann würde er sagen, ja, schon, wahrscheinlich, ne? Es ist ja auch relativ offensichtlich. Und dann würde ich ihn fragen, und warum mussten vorher, keine Ahnung, 30.000 Leute sterben, bevor wir zu diesem, zu dieser Maßnahme gegriffen haben, weil ich meine, wir haben sie halt lange Zeit verzögert, ne? Also wir hätten sie vorher schon implementieren können, ne? Aber wir haben über Monate es nicht getan. Und in diesen Monaten, ja, wo wir von einem kaum Lockdown zu einem Light Lockdown zu einem Light Lockdown Plus zu einem Mittel Lockdown zu einem, ja, man kann jetzt sagen, vielleicht irgendwie kind of harten Lockdown gekommen sind, ja, also diese Evolution, ja, die jetzt über Monate ging, von Oktober bis heute, ja, das war komplett unnötig. Und die Toten, die dort passiert sind, die waren komplett unnötig. Weil das wissen wir. Weil wir wissen, dass bei den momentanen Lockdown die Zahlen runtergehen. Aber dieser Schritt wurde nicht gemacht. Warum wurde er nicht gemacht? Und zu jedem dieser Zeitpunkte, wo das verhandelt wurde, ja, waren alle Wissenschaftler und alle Experten einig, dass diese Art von Lockdown mindestens, die wir gerade haben, dass die mindestens implementiert werden müsste. Das herrschte Einigkeit. Ja? Und ich frage mich halt wirklich, Also für mich sind diese Leute, also so Armin Laschet und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Ministerpräsidenten, die sich da quergestellt haben über Monate, die sind verantwortlich für diese Leute, die in dieser Zwischenzeit gestorben sind. Das ist eine direkte Verantwortlichkeit.
Ja, ich also das ist, glaube ich, was meine Vermutung da ist, ist, dass Politik wird halt sehr stark von Politikern gemacht, die nach einem bestimmten Prinzip aussortiert werden. Und halt, um in der Politik erfolgreich zu sein, musst du nicht ein gutes Bild dafür haben, was man machen kann, damit es nachher gut wird oder um das Schlimmste zu vermeiden, sondern es geht halt in allererster Linie darum, dass du deine Wähler zufriedenstellst. Und das heißt, dass du dich nach links und nach rechts orientierst und guckst, was passiert denn um mich herum? Und was wollen denn die anderen? Und da halt mitgehst. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Politik dann im Zweifelsfall halt lieber nicht auf die Wissenschaftler hört, weil ich glaube, viele Politiker tatsächlich einfach intellektuell nicht in der Lage sind, das zu verstehen. Und damit meine ich jetzt nicht automatisch, dass die irgendwie doof sind, sondern das ist nicht deren Denkweise. Wenn sie so denken würden, wären sie wahrscheinlich irgendwann in die Wissenschaft gegangen. Sondern das sind halt Menschen, die halt sehr stark darauf achten, was sagt denn meine Umwelt? Was wollen die denn hören? Was wollen die denn, was ich mache? Was wollen denn meine Mitmenschen, was ich mache? Und das dann zu implementieren. Und das ist ja auch, das nennt man ja Demokratie. Das ist ja quasi das, wo sie dann sagen, ja, ich mache das, was meine Wähler von mir erwarten. Was ja auch bis zu einem gewissen Grad, das ist ihr Auftrag. Es ist jetzt nicht ihr Auftrag, gegen den Willen aller das zu machen. Und damit hat man automatisch immer so eine träge Masse,
Gibt eine Mehrheit für härtere Maßnahmen. Die gab es schon die ganze Zeit.
Das stimmt. Das ist tatsächlich so ein, aber vielleicht sind es nicht die Relevanten.
Es sind halt nicht die Lauten. Es sind halt nicht die Spinner, die auf die Straße gehen und keine Ahnung, mit ihren Nasenpimmeln rumfewedeln.
Ich würde mich auch mal interessieren in Umfragen, zum Beispiel, was weiß ich was, die CDU hat ja nun eher eine ältere Wählerschicht, die wissen wahrscheinlich, dass sie bei diesen 30-Jährigen und 40-Jährigen eh nicht so viel reißen können, sondern die müssen
halt ihre Klientel sauber halten. Ich glaube wirklich, dass Armin Laschet dumm ist. Ich glaube, er ist wirklich richtig dumm und vor allem nicht nur dumm, sondern ignorant und dumm. Also er hat das ja auch offensiv vor sich hingetragen, so, ich will mir nichts von Experten sagen lassen und so weiter und so fort. Ne? Also er ist so wirklich,
das kommt ja auch
er ist wirklich aggressiv nach vorne hin dumm. Also er trägt das vor sich hin. So. Also er sagt, hallo, ich bin total dumm. Also so ein bisschen so wie Trump halt. Ne? Also
Es ist eine selbstgewählte Dummheit.
Es ist eine aggressive vor sich hergetragene Dummheit.
Ja, aber das ist bei Trump sieht man das, das sieht man ja auch bei vielen anderen. Also ich finde das ja auch, es gibt da Leute, die geschickter sind. Ich muss ja sagen, hier Johnson, als dieses B117 aufkam, habe ich ja kurz gedacht, vielleicht schiebt er das jetzt gerade rein und bläst das ein bisschen auf, um ein bisschen vom Brexit abzulenken, was für eine Katastrophe der gerade ist. Also das ist, aber das ist relativ weit verbreitet und es gibt offensichtlich einen Großteil der Bevölkerung. Ich habe irgendwo neulich, das war eine Werbeanzeige auf Facebook und da hat irgendjemand, dass jemand die haben halt eine Wasserflasche und die bringen quasi einen Geruch an dieser Wasserflasche an und die Idee ist, dass das trotzdem nach was schmeckt, weil man riecht halt was, während man das Wasser trinkt und plötzlich schmeckt das Wasser nach was. Ich finde das Produkt ganz furchtbar und ich möchte es auf gar keinen Fall kaufen. Und da hat halt jemand in die Kommentare geschrieben, so, ja, aber wenn das nicht nach was schmeckt, sondern nur danach riecht, dann schmeckt das ja nicht. Und dann haben halt die von der Marketingabteilung da bei der entsprechenden Firma, das Hirn funktioniert so, dass der Mensch, der lässt sich das einreden und das funktioniert so und so funktioniert unser Hirn. Und dann hat diese Person, also bei mir ist das nicht so. Und auch diese Menschen haben eine Stimme abzugeben und auch für diese Menschen muss es irgendwo ein politisches Angebot geben. Und das sind gar nicht so wenige Leute, die wirklich einfach dieses Bauchgefühl über alles und die dann halt alles andere in Frage stellen. Und ich glaube, so für dieses von den Experten lasse ich mir nichts sagen, das ist was eine nicht allzu kleine Wählerschaft in Deutschland sehr, sehr gerne hört und sagt, der lässt sich nichts von diesen Experten sagen, das finde ich doch mal gut, den wähle ich. Also ansonsten, ich meine, er ist jetzt CDU-Vorsitzender?
Ja.
Genau. Also ich meine, das
und damit Kanzlerkandidat. Also
naja.
Noch nicht hundertprozentig, aber zumindest der Anwärter darauf.
Zumindest wird die CDU sich ganz gut ins Zeug legen, dass es tatsächlich wird. Klar, ja. Das stimmt.
Und mittlerweile tatsächlich so weit, dass ich Söder unterstütze. Also einfach, weil, also klar, so innerhalb dieser CDU-Riegel, so in dieser Unionsriegel sowieso, ne, irgendwie, Laschet, oh Gott, ey, aber Merz, Gott sei Dank ja auch nicht, sonst hätte ich Röttgen noch ganz okay gefunden, aber jetzt irgendwie SPD mit Olaf Scholz, der, da müssen wir natürlich auch nochmal mit Emanuel drüber reden, mit der Streamline 2 jetzt auch nochmal, mit der Nord Stream 2.
Streamline 2, ja, genau.
Mit der Streamline 2, mit der Nord Stream 2 jetzt auch nochmal noch einen weiteren Skandal an sich gezogen hat, nach seinen ganzen Cum-X und Wirecard und hast du nicht alles gesehen. Und Habeck, okay, gut, Habeck, dem traue ich halt auch nicht so richtig.
Aber der spricht und mit Pferden.
Das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, also Habeck.
Aber das ist ja, warte mal, das ist doch hier, wie heißt die andere noch? Genau, die steht doch dann auch noch zur Debatte.
Aber die ist, glaube ich, besser. Also die spricht nicht mit Pferden, das spricht, glaube ich, für sie.
Ich glaube auch, die ist nicht ganz so komisch. Ich glaube, der Habeck, der hat so eine ganz komische, esoterische Seite in sich. Der ist so ein bisschen far off, glaube ich. Der versucht das so ein bisschen zu hiden, aber ich glaube, der ist so ein bisschen komisch im Kopf.
Ja.
Das ist so meine Empfindung. Also dann eher der Baerbock als Habeck auf jeden
Fall. Auf jeden Fall, ja. Nee, ich glaube, die ist, glaube ich, auch wirklich gut. Ich habe mir das vorher noch überlegt, oder mit dieser quasi Trägheit und sich von Experten nichts sagen zu lassen. Also ich meine, schlussendlich entscheidet sich ja der Verlauf der Pandemie schon auch sehr stark, wie sich quasi 80% der Menschen verhalten. Und ich glaube, also diese interessante Beobachtung im letzten März, dass dieser R-Wert, der auch nur so ein bisschen eine leicht theoretische Größe ist, aber dass dieser R-Wert quasi gesunken ist, bevor die Maßnahmen beschlossen wurden.
Mhm. Das ist ja dann auch vielen gesagt worden, dass die Maßnahmen offensichtlich nichts gebracht haben, weil sonst wäre ja der R-Wert nicht schon vorher gesunken.
Ja, genau, das ist natürlich so die ungünstige Schlussfolgerung daraus. Ich glaube, die richtigere Schlussfolgerung daraus ist, was da so auffällig war, ist, dass wenn den Leuten bewusst ist, jetzt gilt's richtig ernst, dann verhalten sie sich anders und dann gehen auch die Infektionszahlen zurück. Und irgendwie, natürlich war das jetzt auch so, dass dann quasi kurz vor Weihnachten dann auch die Schulen schlossen und so. Und das hat sicher auch viel beigetragen. Dazu sage ich dann gleich auch noch was. Aber dass sich, glaube ich, einfach bis Weihnachten hin, bis Anfang Januar, haben die Leute gedacht, ja, es ist jetzt schon irgendwie Stress und Lockdown und so. Aber gerade auch so Dinge wie Großraumbüros, das lief einfach so weiter wie vorher. Und diese Varianten, die dann gekommen sind, so um Weihnachten rum, das hat da, glaube ich, für das Verhalten der Leute und eben auch so Dinge wie Büros und so dann noch einen ganz anderen Schub gegeben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, warum die Fallzahlen jetzt so gesunken sind in den letzten Wochen. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, weil das bedeutet ja auch, was die Politik dann beschließt und Lockdown und so, das ist das eine, aber doch viel wichtiger ist, was die Leute dann tatsächlich machen. Und nur noch ganz kurz zu den Schulen, weil was ich schon auch wichtig finde, wenn wir jetzt zurückblicken, eben wir sind ja nicht Monate im Lockdown, sondern im Prinzip 3 Monate. Und es gab ja diesen Beschluss, und das war schon explizit im Oktober, dass man gesagt hat, wir lassen die Schulen und Kitas offen, einfach aufgrund der Erfahrungen vom Frühling 2020, also vom letzten Frühling. Und ich fand das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so irgendwas zwischen mutig und leichtsinnig, aber zumindest begründet, oder? Das war ein politischer Entscheid. Und ich glaube, das war also Merkel auf jeden Fall, vielleicht auch einigen anderen schon bewusst, dass man damit im Prinzip, so wie das Michael vorher zu Recht auch anklagend gesagt hat, im Prinzip Menschenleben in Kauf nimmt. Aber das war da war eine politische Überlegung dahinter, die quasi Hand und Fuß hatte. finde ich. Aber ich glaube eben, das Problem an diesem Entscheid damals war, man hat so im Prinzip signalisiert, es ist nicht so schlimm, wir können die Schulen noch offen lassen. Und das hat dann zum Beispiel auch dazu geführt, dass sich die Leute dann immer noch so ein bisschen so verhalten haben, dass sich das Virus weiter ausbreiten konnte. Was ich ja ganz interessant finde, was ich mir wirklich nicht erklären kann, ist aber diesen Effekt haben wir in Berlin sehr stark gesehen, in anderen Bundesländern ein bisschen weniger, ist, dass die Fallzahlen gingen im Oktober sehr schnell nach oben, begann dann im November so ein bisschen zu stagnieren. Da habe ich gedacht, ja, eben jetzt hat sich so ein bisschen eine Balance eingestellt, eben so Schulen, Kitas sind noch offen, vieles andere geht jetzt nicht mehr, dann reicht es ungefähr, dass die Fallzahlen stabil bleiben. Dann gingen sie ein bisschen runter, so im Anfang Dezember. Ich dachte, das ist interessant, okay. Und dann gingen sie ja wieder hoch auf Weihnachten hin. Und ich weiß, mich würde wirklich interessieren, was ist Mitte Dezember in Berlin geschehen, dass die Infektionszahlen wieder hochgehen. Die Varianten sind es nicht, das können wir ziemlich genau sagen. Aber was ist es dann? Was war es im Verhalten der Menschen, das zu diesen Änderungen gehört hat, zu diesen Änderungen geführt hat in Infektionszahlen? Das ist auch so ein Thema, glaube ich, das noch
viel zu wenig.
Vielleicht waren es wirklich die Weihnachtseinkäufe. Vielleicht war irgendwie auch das so die nahende Weihnachtszeit so ein paar Vorsichtsmaßnahmen
und
also Kraft gesetzt hat, ja.
Und du hattest das schon gerade gesagt, ne? Also die Infektionszahlen gingen schon runter, bevor die Maßnahmen in place waren bei der ersten Welle. Und der Punkt ist, dass wir nicht einfach nur die Maßnahmen nehmen müssen, sondern den allgemeinen politischen Diskurs, der um Maßnahmen gemacht wird. Und vor Weihnachten gab es einen massiven Diskurs darum, dass wir das Weihnachtsfest ermöglichen müssen und dass zu Weihnachten irgendwie alles offen sein sollte und so weiter und so fort. Das war vor Weihnachten ein ganz, ganz virales Thema. Wir retten das Weihnachtsfest. Das war die politische Agenda, ja. Mhm. Und das hat den Leuten einfach eine Sicherheit vorgespielt, die einfach nicht da war. Das hat den einfach sozusagen, alles klar, die Politik redet hier schon von allen möglichen Öffnungen und das wird alles gut, zu Weihnachten wird alles super sein, dann kann ich ja jetzt auch einfach meinem Leben weiter nachgehen. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Es wurde kommuniziert zu dem Zeitpunkt, dass die Pandemie irgendwie vorbei sei. Und ich glaube, das darf man immer, und das hatten jetzt gerade irgendwie Tim und Pavel in ihrem Podcast jetzt irgendwie schön nochmal gesagt, ist im Endeffekt sozusagen die Kommunikation über Öffnungen bereits zu Lockerungen in dem individuellen Verhalten der Leute bei. Die Diskussion um Lockerungen, im Endeffekt haben sie dann gesagt, im Endeffekt wäre tatsächlich Zensur in einem sehr strengen Sinne von wegen, darüber darf jetzt nicht geredet wird, über Lockerung, wäre eine effektive Eindämmungsmaßnahme in der Pandemie.
Genau, also das Reden über Maßnahmen ist mindestens so wichtig wie die Maßnahmen selber.
Naja, ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ganz krass finde ich es bei Schulen, weil bei Schulen ist ja, wenn die gerade nicht zu sind, dann besteht ja Schulpflicht. Das ist ja, also das heißt, da kann ich ja nicht mal so eigenverantwortlich mein Verhalten anpassen und mein Kind einfach nicht schicken, sondern da kommt im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, also klar, passiert nicht so schnell, aber das ist eine Straftat, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall kann ich da echte Probleme kriegen, wenn ich das nicht mache. Und auch darüber hinaus ist es natürlich, wenn ein Lockdown, wenn die Kindergärten offen sind, dann ist es natürlich für einen Arbeitgeber auch wesentlich noch leichter zu argumentieren, ja, die Kindergärten sind doch offen, dann kannst du doch auch ins Büro kommen. Und schon hast du quasi, allein dadurch, dass die Kindergärten offen sind, hast du nicht nur die Kinder im Kindergarten, sondern hast auch die Eltern noch im Büro sitzen und treibst damit die Pandemie voran. Und das, finde ich, ist insofern sind da die Maßnahmen schon wichtig, dass man zumindest den Leuten Mittel in die Hand gibt, sich effektiv zu wehren, dass wenn sie, weil es gibt ja viele Leute, die wollen sich ja schützen, aber werden von den Umständen halt gezwungen. Und dass man denen dann im Zweifel, oder also eben zum Beispiel Arbeitgeber oder halt ihren einfachen Lebenssituation. Und da finde ich es schon lustig, dass jetzt quasi, wenn Schneesturm kommt, dass es dann total klar ist, dass niemand ins Büro geht oder auf Arbeit muss. Aber wenn draußen Pandemie ist, dann gilt das Gleiche halt nicht. Das finde ich, also wenn man vielleicht die ganze Welt rot einfärben könnte während einer Pandemie, dann wäre vielleicht auch den Leuten klar zu machen, so es ist wirklich ernst und es ist kein Spaß. Ja, also insofern, ich glaube, Maßnahmen sind schon wichtig und zumindest eine Aussetzung der Schulpflicht wäre nötig gewesen, dass das nach wie vor nicht passiert ist. Und ich finde auch die ganzen Diskussionen tatsächlich gerade um den Bildungsbereich finde ich katastrophal. Also, dass auch jetzt noch darüber geredet wird, dass den Schülern gefälligst der gleiche Stoff reinzustopfen ist, der auch in einem normalen Schuljahr ihnen reinzustopfen wäre. So als ob irgendeine Karriere eines Tages davon abhängt, ob man jetzt Schillers Glocke auswendig gelernt hat oder nicht. Also so diese Absolutheit der Notwendigkeit genau dieses Stoffes, den wir vorgesehen haben, aber keines anderen. Das ist, was ich nach wie vor echt haarsträubend finde.
Das ist schon, sicher schon ähnlich grundsätzlich, aber ich meine, auf der anderen Seite so das Argument ist, dass natürlich das Argument ist ja quasi ein soziales, oder? Weil das die sowieso schon große Differenz zwischen den Kindern, die irgendwie aus einem Elternhaus kommen, wo es halt nicht so viel Unterstützung gibt, und diejenigen, die aus einem Elternhaus kommen, wo es viel Unterstützung auch im Lernen von ihnen Schulstoff gibt, der wird halt noch größer. Und ich finde dieses Argument, finde ich schon relativ stichhaltig.
Also aber gerade so das könnte man doch entschärfen, indem man sagt, na okay, dann lernen wir in dieses Jahr einfach nicht ganz so viel. Dann probieren wir ja gar nicht so viel zu lernen.
Also die so quasi unsere Kinder, wenn die jetzt schulpflichtig wären, ja, dann würden die jetzt nicht viel weniger lernen, weil irgendwie, ich meine, du bist irgendwie super intelligent, und ich habe ja keine Kinder. Aber ich meine, du, oder weil wir quasi halt das auch irgendwie stemmen könnten, neben dem, was wir sonst noch so machen, den Kindern noch allerlei beizubringen. Aber das können halt nicht alle Eltern.
Ja, aber.
Also ich kann mir vorstellen, dass viele, nur ganz kurz, ich kann mir vorstellen, ja, dass ganz viele Kinder, die jetzt ein Homeschooling machen und die irgendwie engagierte oder gebildete oder was auch immer Eltern haben, dass sie nicht viel weniger lernen als im Homeschooling. Mhm. Aber andere, die das halt nicht haben, die lernen jetzt tatsächlich viel weniger und die werden schon auch irgendwie abgehängt. Ich finde dieses Argument nicht falsch. Also deswegen finde ich das auch, es ist halt so
schwierig,
dass man irgendwie einfach so nichts gemacht hat mit diesen Schulen, dass es immer noch nicht, ja, also dass man es immer noch nicht fertig gebracht hat, also wirklich da einfach zweimal pro Woche zu testen. Das ist so traurig. Ich meine, nicht sogar die Österreicher haben es hingekriegt.
Ja, also ich finde die Denke dahinter finde ich vielleicht gar nicht verkehrt, diese soziale Denke. Also das will ich gar nicht kritisieren. Ich finde, dass die Konsequenzen daraus, die daraus gezogen werden, finde ich die falschen. Also ich finde, man könnte da dann zum Beispiel wesentlich eher vorgehen, dass man halt unter den Schülern rumfragt, ja, wer kann das denn stemmen, von zu Hause Unterricht zu machen und bei wem ist das einfach nicht machbar und danach dann halt auch danach zu gehen, okay, ihr habt zu Hause einen guten Internetanschluss, darum kommst du halt nicht in die Schule, unter anderem auch deine Mitschüler zu schützen, die trotzdem in die Schule kommen müssen, weil sie halt einfach diese Möglichkeiten von zu Hause nicht mitbringen. Das ist gar, ja, das ist definitiv so ein Ding. Man hätte aber eben auch halt dieses zu sagen, so, hey, es ist einfach gerade eine scheiß Zeit und zwar für alle und auch für die Schüler und darum machen wir einfach dieses Jahr weniger Stoff. Und klar, in den kleineren Klassen ist das dann eventuell Lesen lernen, das müsste man dann wieder aufholen. Aber gerade in den späteren Jahrgängen, da lernt man ja teilweise auch solchen kompletten Bullshit. Da ist, wenn man das nicht lernt, ist ja, also es ist ja nicht so, dass man dann irgendwo runterfällt hinten oder so, oder dann irgendwann mal keinen Job kriegt. Also das finde ich so dieses Argument, ja, wir zerstören die Zukunftschancen der Kinder, so. Ja, die werden, wenn die den Dreisatz jetzt nicht lernen, dann lernen sie halt entweder nächstes Jahr oder lernen wie 90% der Schüler halt gar nicht. Hat auch bisher immer geklappt. Und wenn es so wichtig ist, dann, also deswegen wird ja kein Arbeitgeber dann in 10 Jahren sagen, nee, den Jahrgang stellen wir einfach komplett nicht ein, sondern dann werden sie halt, würde man von ausgehen, dann schon irgendeinen Weg damit finden, damit umzugehen.
Also, ja, das stimmt einerseits, aber ich finde, alle Argumente, die vorgebracht werden, so über den sozialen Folgen eines länger dauernden Schulschließung, die finde ich im Prinzip die meisten davon nachvollziehbar. Deswegen ich werde das zum Glück nicht gefragt, aber würde ich
mich jetzt... Wollen wir nochmal über Nord Stream 2 reden?
Ja, Nord Stream 2. gehen wir gleich, würde ich mich jetzt auch so ein bisschen zurückhalten mit der Kritik. Also ich finde, wo man beliebig viel kritisieren kann, ist, dass man eben, das haben wir jetzt ausführlich diskutiert, dass man da zu wenig gemacht hat.
Ja.
Wo ich mich zurückhalten würde bei Kritik ist, wenn man irgendwie trotzdem noch darauf beharrt, dass jetzt diese Schulen und Kitas öffnen müssen, weil ich finde diese soziale Problematik, ich finde das schon auch nachvollziehbar.
Dann sollte man aber auch konsequenterweise zurücktreten.
Was meinst du?
Dann sollte man aber auch konsequenterweise zurücktreten.
Ja, also können viele Leute noch zurücktreten. ich meine, wir müssen uns schon, oder? Die Schulen und Kindergärten sind im Prinzip seit Mitte, nee, die Schulen sind seit Mitte Dezember geschlossen. Das sind 2 Monate schon.
Das ist schon
eine lange Zeit.
Kolja hat ein anderes Kind, also sein Kindergarten, ist 1 Monat älter, den haben wir zufällig auf dem Spielplatz getroffen und dann habe ich den Vater mal gefragt, so, und wie ist es so? Wie ist Schule? Und er meinte so, ja, bisher wissen wir es noch nicht, er war ja noch nie da. Und das ist halt jetzt gerade die Realität. Und ehrlich, ich gehe im Augenblick davon aus, dass Kolja, der im Herbst eingeschult wird, unter genau den gleichen Bedingungen, also dass auch da wieder dann plötzlich im August oder September alle überrascht feststellen, dass ja Corona immer noch da ist und dass man ja langsam mal eine Überlegung brauchen würde, was macht man denn jetzt mit den Schulen? Weil auch diesen Sommer werden wieder alle in den Tiefschlaf verfallen und am Ende total überrascht dastehen, dass es ja immer noch Corona gibt. Und das bringt mich jetzt, also eine andere Mutter hat das halt erwähnt, die meinte dann irgendwann, naja, sie hat jetzt mit ein paar Leuten geredet und denen ist allen geraten worden, na, verschieben Sie es doch, man hat ja die Wahl. Also, wir könnten jetzt ja auch sagen, Kolja kommt erst ein Jahr später in die Schule. Und der wurde es schon mehrfach geraten von mehreren Leuten, ja, setzen Sie doch noch ein Jahr aus. Halte ich jetzt aus Koljas Perspektive für nicht so gut, weil der halt sich schon sehr darauf freut und sowas, aber die Realität wird sein, das wird uns noch bis zum Ende des Jahres begleiten, das ganze Thema. Und diese Normalität, ob sie jemals wieder zurückkommt, ist ja die eine Frage, aber dass sie jetzt irgendwie nicht plötzlich im Mai wieder da ist, ich glaube, damit rechnet keiner mehr. Oder kaum noch jemand. Aber ja. Ja, dass es da irgendwie nicht möglich ist, längerfristige Konzepte zu schaffen. Ach Mann, das ist schon traurig. Aber es ist jeder kämpft um seinen Hals, jeder sichert sich selber ab und im Zweifelsfall gar nichts machen, dann kann man halt immer noch sagen, dass es ja alles total überraschend kam und wieder unerwartet. Und nobody got ever fired for buying IBM. Also dieses, wenn man einfach das macht, was alle anderen
machen. Ja, was alle anderen machen, dann
hat man es ja nicht falsch gemacht. Dann kann es ja nicht falsch gewesen sein. Ach ja. Ja, Michi, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da, Gut. Ich denke halt gerade, ich meine, natürlich kann man jetzt, okay, bleiben wir nochmal bei Corona.
Genau, Nord Stream 2 machen wir dann auch.
Nord Stream 2 muss es gar nicht sein, ne? Also ich finde, du bist da einfach der Experte, den ich dazu hören wollte, aber, gut, bleiben wir bei Corona kurz. Was ich jetzt denke, es gab jetzt in der Süddeutschen einen längeren Artikel darüber, was diese Mutanten, wie, es gab da so Modellrechnungen von, wie die Mutanten jetzt sozusagen sich verbreiten, also auf dem aktuellen Stand, ausgehen von dem aktuellen Stand der Mutanten, wie man jetzt sie mehr oder weniger gut gemessen hat innerhalb von Deutschland, wie die sich jetzt sozusagen weiter verbreiten, wie der Anteil der Mutanten steigen wird in der Inzidenz und ab wann sie sozusagen das Inzidenzgeschehen bestimmen werden und durch den höheren R-Wert, den zum Beispiel die britische Variante hat, dann eben dann auch eine andere Dynamik reinbringen wird. Und da gibt es dann halt unterschiedliche, sag ich mal, Szenarien, die sie da vorgestellt haben, aber im Endeffekt gehen die alle davon aus, dass sich die Mutanten irgendwann im März, spätestens im April sozusagen durch erhöhte Inzidenz, also durch wieder steigende Inzidenz bei gleichbleibenden Maßnahmen, also sozusagen unter der Voraussetzung, dass alles gleich bleibt, ja, irgendwie wieder bemerkbar macht. Also sie gehen davon aus, dass zum Beispiel jetzt B117 jetzt ungefähr bei 1,3 R-Wert gerade herumlungert, ja, während wir sozusagen mit der originalen Variante wahrscheinlich so bei 0,8 R sind, ja. Das heißt sozusagen, die alte Variante geht halt deutlich runter, während die andere Variante steigt, aber da der Anteil der neuen Variante noch sehr gering ist, macht sich das noch nicht ganz so stark bemerkbar, aber das wird sich halt spätestens zum oder früh oder so ungefähr zum Monatswechsel wird sich das bemerkbar machen und spätestens dann im April. Und ja, also was denkt ihr darüber?
Ich hoffe, dass die Wissenschaft Unrecht hat, aber ich fürchte, den Wunsch wird sie uns mal wieder nicht erfüllen.
Also es ist halt eine Gratwanderung. Ich habe immer so ein bisschen Mühe mit diesen glatten Kurven, die aus diesen Modellierungen rauskommen, weil die Biologie ist dann halt immer viel komplexer als die Mathematik. Aber klar, ich meine...
Also bisher war die Mathematik immer relativ präzise in ihren Voraussagen. Also ich hatte immer das Gefühl...
Nee, diese
Pandemie ist bisher immer ein ziemliches Numbers-Game.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, eben, wir haben ja vorher über den Verlauf im November, Dezember gesprochen. Es gab keine Modelle, die sowas vorausgesagt haben. Oder es gab in den Modellen gibt es nicht dieses Plateau, das wir im November zum Beispiel in Berlin hatten. Es gab kein Modell, das irgendwie so ein Plateau gemacht hat, weil diese Modelle quasi so ein Plateau, so eine metastabile Situation, die kommt in den allermeisten Modellen überhaupt nicht vor. Es geht immer nur entweder hoch oder runter, aber dass es mal quasi bleibt, das ist da nicht vorgesehen. Und das Ding ist halt, oder grundsätzlich stimmt, glaube ich schon, dass das stimmt, dass in den Modellen drin ist, aber es gibt halt so viele andere Faktoren, die irgendwie auch noch mitspielen, die wir nicht kennen. Eben, wir haben das ja vorher gesagt, wie diese Verhaltensänderungen, die im Januar auch stattgefunden haben müssen, weil es sonst nicht so runtergegangen wäre mit den Infektionszahlen. Oder wie, die kommen ja vielleicht auch davon, dass man jetzt ständig über diese Varianten und diese Mutanten und sowas spricht.
Und jetzt das ist tatsächlich was also die sehen schon aus, diese Kurven sehen immer aus wie so ein Rorschach-Test. Je nach vorheriger Meinung kann man da immer sehen, dass entweder irgendwelche Maßnahmen was gebracht haben oder gar nichts gebracht haben, dass es jahreszeitlich bedingt ist, ja. Oder nicht. Also das steckt immer alles oder nichts. Ja. Das stimmt schon. Die sind nie so eindeutig, wie man sich das vorstellt. Eine der Zahlen hat am Ende immer gestimmt, logisch. Aber es gibt halt wahnsinnig viele Zahlen.
Es ist halt, oder was die Schwierigkeit ist, dass wir das so nicht kontrollieren können. Weil ich meine, wenn man zurückgeht oder in August, September, da hatten wir ja so Inzidenzen von diese 7-Tages-Inzidenten von 10 bis 20, haben wir ja damals geglaubt. Ja, das hätte man auch mit den nicht so gut funktionierenden Gesundheitsämtern ohne weiteres in Griff. Und da ging es ja innerhalb von in Berlin, ich habe es nochmal nachgeguckt, innerhalb von 3 Wochen, also von Mitte September bis 1. Oktoberwoche, glaube ich, von ungefähr 15 auf 50 hoch. Das ist eine Situation, in der man eigentlich gar nicht mehr eingreifen kann. Oder da kann man gar nichts machen, wenn man jetzt in eine solche Situation reinkommt. Und deswegen ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich schon das Vorsichtigste zu sagen, ja, wir sind jetzt wirklich extra vorsichtig, weil wir, wenn wir es dann mal erkannt haben, dass es jetzt wieder problematisch wird mit dieser neuen Mutante, ist es sowieso zu spät zum Reagieren. Das ist ja das Grundproblem an dieser ganzen Pandemiesituation, dass man es eigentlich immer viel zu spät merkt. Und dass man es sich deswegen, das ist ja der Grund auch, also das ist ja die Idee von diesem No-Covid und Zero-Covid, dass man es eigentlich gar nicht, also man kann das Virus im Prinzip gar nicht in den Griff kriegen. Weil auch wenn man ganz ausgeklügelte Systeme hätte, sehr wahrscheinlich, also vielleicht mit ganz, ganz ausgeklügelten Systemen ging es ja dann vielleicht, aber auch mit relativ ausgeklügelten Systemen würde man in eine Situation kommen, so im Sinne von, wenn es losgeht, dann kann man es nicht mehr einfangen. Und so aus dieser Perspektive ist es im Prinzip richtig, eben diesen No-Covid- bzw. Zero-Covid-Ansatz wirklich konsequent weiter zu verfolgen und zu sagen, ja gut, jetzt so diese jetzige Situation, also diesen jetzigen Quasi-Lockdown, dann noch ohne Friseure, weil die gehen ab 7. März, glaube ich, wieder auf.
Damit die schon vorher, Anfang März schon, wenn die
in diesem Jahr am 7. März ist der Friseur.
Nee, Friseure machen schon vorher. Der Lockdown geht bis 7. März, Friseure aber machen schon vorher wieder auf.
Ach so, genau, die Friseure, das ist Punkt 5.
Anfang März.
Genau, ab 1. März gehen dann die Friseure wieder auf. Das ist ja dann irgendwie aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Das ist mir besonders unangenehm, weil jetzt fällt es nicht so auf, wie unordentlich meine Frisur ist. Und wenn dann die Friseure offen sind, dann fällt es wieder auf, dass ich quasi einfach mit der Frisur so ein bisschen ungeordnet ist, weil dann alle wieder so akkurat geschnittene Frisuren haben.
Achso, dann meinst du, dann bist du nicht mehr der Einzige, der so eine, also du hattest...
Ja, jetzt ist super für mich, oder? Quasi jetzt gehen alle so aus wie ich und es fällt überhaupt nicht auf, dass da so viel Unordnung auf dem Kopf ist. Aber danach fällt es dann wieder auf. Deswegen bin ich strikt gegen die Friseuräufe.
Also ich finde die Bundesregierung hätte sagen müssen, wenn wir die Friseure nicht aufmachen, dann verbieten wir wenigstens Zoom-Konferenzen mit Bild.
Ja, genau.
Oder man hätte mal alle Ressourcen drauf werfen können, mal vernünftige Zoom-Filter zu machen, mit der wir alle immer die perfekte Frisur haben. Das hallo? Stimmt,
ja.
Ja.
Max for President.
Also ich sage ja nur Clubhaus hier.
Ja, ja genau.
Ein Clubhaus. Ich meine, das ist kein Zufall.
Wir müssen eigentlich über Clubhaus nochmal reden.
Bevor es vorbei ist.
Aber nochmal zurück.
Ja, ich glaube, Clubhouse hat wirklich auch einer der Gründe, warum
jetzt
so erfolgreich ist, ist, weil es kein Bild hat.
Ja,
und die Leute sind total, die finden es total geil, einfach mal irgendwie loslabern zu können, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie sie gerade aussehen.
Ja, ja, genau. Vor allem, man sieht sich ja auch immer ständig selber in diesen Videokonferenzen. Und dann denkt man, boah, nee, wie das wieder aussieht, auf diese Haare und nein, und unrasiert bin ich auch und ach.
Glaubst du ernsthaft, dass dich jemand in einer Zoom-Konferenz auch anguckt? Ich weiß nicht, ob
das so ist. Also meinst du, man guckt sich immer nur selber an? Ja, wenn sich natürlich
man guckt, oder man macht halt was ganz anderes. Also ich gucke, niemand guckt jemanden an. Ich gucke mir immer die anderen an und sehe, also ich gucke mir tatsächlich immer mal andere an und sehe halt einfach, dass die meisten Leute in irgendwelchen Zoom-Konferenzen ganz andere Dinge nebenher machen.
Ja, man sieht das ja immer so auf den Leuten, wenn so die Augen so rumwandern, dann merkt man,
die gucken auf alles.
Die machen alles Mögliche auf ihrem Computer, aber nicht
oder halt nicht auch aufpassen. Auch so Sachen wie, spätestens wenn man einen externen Bildschirm dran hat, wie viele Leute, also wie bei uns hier halt, dann ist halt das, die Kamera steckt im MacBook, aber in Wirklichkeit schaut man auf den großen Bildschirm, dann weiß man auch schon immer ganz gut. Ah.
Ich will an dieser Stelle mal ganz kurz einwerfen, weil ich darauf sehr stolz bin, dass ich es war, der Emanuel tatsächlich für die Zero-Covid-Kampagne gewonnen hat als Erstunterzeichner.
Ja. Als okay, wow.
Ja. Ich bin da sehr stolz drauf. Ich habe natürlich viele Leute angesprochen. Also ich muss sagen, ich bin sozusagen auch Teil dieser Zero-Covid-Geschichte gewesen. Also jetzt nicht zentral organisieren, dafür hatte ich keine Zeit, aber ich habe da schon irgendwie relativ am Anfang schon irgendwie mitgemacht und dann auch irgendwie ganz viele Erstunterzeichner rangekarrt, unter anderem auch Julia Reda, da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber eben auch Emanuel Wieler und das war das war mir so ein Bedürfnis, halt auch jemand mit Fachkompetenz da reinzutragen. Und über Emanuel habe ich dann ja versucht, noch andere WissenschaftlerInnen, die so bekannt sind, irgendwie da reinzuziehen. Was dann nicht geklappt hat, was daran liegt, dass sie dann ja
Strick einfach nicht antwortet.
Eine Woche später halt diese No-Covid-Kampagne dann gestartet haben. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten.
Also ihr wusstet das nicht, ich wusste es ja schon.
Du wusstest das schon?
Ja, ich bin ja offen mit Melanie Brinkmann in Kontakt, die das ja mit initiiert hat.
Ja, ach so, okay.
Ich habe ja Melanie auch gefragt, ob sie bei Zero Covid mitmachen will, aber sie fand es zu radikal.
Nee, ja genau, das ist nämlich ganz...
Was ist denn der Unterschied zwischen Zero Covid und No Covid?
Genau, jetzt,
wo ich mal zwei Experten da habe.
Zero Covid sind so anarchistische Kommunisten-Punks. No-Covid sind einfach quasi Mitte der Gesellschaft.
Das ist ziemlich präzise. Also,
no Covid sind die Sozialdemokraten. Das
sind auch keine Olaf Scholz, der.
No Covid. Nee, das ist Zucker.
Der Seeheimer Kreis.
Nee. Das ist fies.
So nein, das ist gemein.
Nee. Die sind ja schon eher die Netzwerker, also wenn man so im SPD-Terminus bleiben will.
Also ich sag mal so, Zero Covid war schon aus demselben Impuls, glaube ich, entstanden wie No Covid. Und ich glaube tatsächlich, dass Zero Covid nie entstanden wäre, wenn No Covid früh genug am Start gewesen wäre. Es gab einfach zu dem Zeitpunkt nicht wirklich diese Suppression-Strategie, diese Zero-Covid-Strategie, die war einfach nicht auf dem politischen Tisch. Es gab niemanden, keinen politischen Akteur, der öffentlich diese Strategie propagiert hat.
Ja, also in diesem Jahr, es ist im letzten April, war das auch Thema. Im April haben wir das genauso gesagt und das ist dann quasi einfach von selber gekommen. Das war ja das Angenehme damals. Aber jetzt ging das halt nicht. Also dieser quasi, dass man diesen Shift macht, quasi von Containment zu Suppression, den gab es im letzten April schon mal in diesem Gesamtdiskurs.
Aber nicht von politischen Akteuren. Also, den gab es von Wissenschaftlern, die einzelnen Wissenschaftlern, die das gefordert haben, aber es gab ihn nicht in der politischen Debatte.
Gut, aber ich meine, No-Covid ist ja nach wie vor nicht was Politisches. Oder meinst du jetzt dich selber oder wie?
Nee, allgemein. Also allgemein.
Aber es gibt ja keine Politiker, die in dem politischen Diskurs,
allgemein in dem politischen Diskurs um Corona-Maßnahmen war tatsächlich die Suppression-Strategie. Und ich weiß noch, wir haben da ja in dem Podcast hier von Anfang an schon, ich glaube im März haben wir schon darüber geredet, dass das nicht auf dem politischen Tableau steckt. Und gab es halt immer mal wieder irgendwie Einzelstimmen, die das halt gefordert haben oder halt gesagt haben, guck doch mal nach China, guck doch mal nach Taiwan, guck doch mal nach Vietnam, was weiß ich, ne? Das gab es schon immer, aber es gab halt nie irgendwie eine Initiative, einen Zusammenschluss irgendwie etc. Es gibt bis heute keine Partei, die jetzt offensiv die No-Covid-Strategie oder Zero-Covid-Strategie verfolgt, das stimmt. Es gibt aber mittlerweile einzelne Politiker, beispielsweise Katja Kipping ist zum Beispiel da schon auch sogar vor den Initiativen, war sie irgendwie große Verfechter. Aber die Idee bei Zero-Covid, bei der Kampagne jetzt, war ja tatsächlich zu sagen, okay, wir machen jetzt hier wirklich ein Bündnis, und zwar ein dezidiert politisches Bündnis, das jetzt einfach diese Strategie jetzt einfach mal auf den Tisch legt und sagt, hier, das ist eine politische Option, nehmt sie ernst, nehmt sie als Möglichkeit, mit der Pandemie zu handeln, sie auf und sie versucht im politischen Koordinatensystem zu verorten. Ja, da kann man, also ich finde, es ist relativ erfolgreich gelaufen. Dann kam dann eben die aus der Wissenschaft dann eben die No-Covid-Kampagne, die im Endeffekt ins gleiche Horn bläst. Und ich finde tatsächlich, die Unterschiede sind übertrieben in der allgemeinen Darstellung, weil im Endeffekt die übergeordnete Strategie ist dieselbe. Und wo sie sich unterscheiden, ist halt im Endeffekt in den Maßnahmen. Also Zero-Covid sagt halt, wir müssen auch, um sozusagen die Inzidenz halt deutlich zu senken, müssen wir an die Wirtschaft ran. Wir müssen sagen, macht die Betriebe zu, machen wir eine solidarische Pause, wie wir es nennen. Wir müssen tatsächlich auch wirklich der Wirtschaft einfach mal sagen, so jetzt ist es auch mal gut und macht die Großraumbüros zu und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo dann, sag ich mal, die No-Covid-Strategie sich explizit abgrenzt und sagt, wir müssen dann vielleicht doch nicht alle Betriebe und möglichst doch keine Industriebetriebe und so weiter und so fort, obwohl die auch sagen, irgendwo an bestimmten Stellen, wir müssen Betriebsstätten möglichst schließen und so. Also ich sag mal so, ich finde die Unterschiede sind im Detail, wenn du dich wirklich um den Maßnahmen genau an die vergleichst, die sind gar nicht so groß, die Unterschiede. Was dann die No-Covid-Strategie, finde ich, aber noch mehr macht und noch viel besser macht, finde ich, als Zero-Covid, ist nochmal sehr, sehr dezidiert fundierte Vorschläge für Maßnahmen zu machen, die dann sozusagen über den Lockdown hinausgehen. Diese Idee mit den Green Zones, wo man sagt, okay, wir versuchen auf Landkreisebene die Leute, die Landkreise sozusagen in so einen kompetitiven Wettbewerb, um die niedrigsten Zahlen zu bringen, wo dann halt sozusagen in den Green Zones dann angefangen wird, wieder Lockerungen zu machen und vor allem auch wieder Austausch zwischen den Green Zones herzustellen und so weiter und so fort. Das haben sie dann auch so ein bisschen aus Australien gelernt, wo das auch so ein bisschen ähnlich gelaufen ist. Und die haben dann halt, sag ich mal, viel, viel dezidierter, wissenschaftlicher nochmal eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgearbeitet. Aber wo jetzt, sag ich mal, würde ich sagen, die Zero-Covid-Leute jetzt nicht sagen würden, oh, das machen wir aber auf gar keinen Fall und das finden wir irgendwie doof, sondern wo, sag ich mal, die No-Covid-Strategie einfach noch ein bisschen weiter gedacht hat, ja. Und wo man einfach sagen kann, okay, da schließen wir uns an. Und klar, natürlich ist die Zero-Covid-Strategie nochmal ein bisschen, oder also allgemein, artikuliert sie sich politischer, sie ist halt definitiv links, das kann man sagen, sie ist dezidiert links, sie sagt irgendwie, wir sind, uns ist Solidarität wichtig, uns ist auch dafür wichtig, uns ist auch wichtig, dass die Lockdown-Maßnahmen begleitet werden mit Ausgleichszahlungen und solidarischen und dass die Krise solidarisch gewuppt wird, dass halt auch ein gewisser Lastenausgleich stattfindet, dass Reiche irgendwie entsprechend und vor allem auch Profiteure der Krise entsprechend besteuert werden und dass die Lasten halt solidarischer verteilt werden. Außerdem ist Teil der Zero-Covid-Strategie auch zu sagen, wir brauchen allgemein zugängliche Impfstoffe, wir brauchen freie patentfreie Lizenzen für Impfstoffe und so weiter und so fort. Also das sind halt nochmal so zusätzliche und teilweise natürlich auch sehr politische Forderungen, die da nochmal eine Rolle spielen, die aber auch definitiv, und da bin ich mir auch sicher, epidemiologische Konsequenzen mit sich ziehen. So, das war jetzt mein Vergleich zwischen Zero-Covid und No-Covid.
Mhm.
Okay.
Also ich finde, was ja das Wichtigste ist, sowohl, und ich meine, Zero-Covid war da, glaube ich, noch so ein bisschen stärker. Ich glaube, das hat echt so einen Impuls gemacht, um sich so aus dieser Lethargie zu lösen. Ich habe schon das Gefühl, dass seit Zero-Covid, deswegen habe ich, also das ist auch ein wesentlicher Grund, warum ich das unterstützt habe, auf den Plan getreten ist, viel mehr wirklich so darüber geredet, hey Leute, jetzt müssen wir echt mal was machen. Wir können nicht einfach so mit diesen permanenten Lockdowns weitermachen. Also das, glaube ich, war ein ganz
wichtiger Impuls. Vor allem, es braucht mal eine wirkliche Strategie mit einem Ziel und nicht einfach nur dieses komische Rumgewurschtel, ständig irgendwie dieses auf Sicht fahren und irgendwie, mal gucken, wir gucken mal am 14. Februar nochmal, jetzt gucken wir am 8. März nochmal, irgendwie dieses, irgendwie, also ohne auch wirklich mal zu definieren, was man eigentlich will und es gibt keine Strategie. Also was momentan stattfindet, ist wirklich eine komplette Abwesenheit von Strategie, sondern nur ein ad hoc Beschließen von Maßnahmen, um irgendwie zu reagieren. Und Zero Covid ist halt auch der Versuch, die Pandemie zu kommen und zu sagen so, wir haben jetzt irgendwie einen Plan und das ist und wir machen das jetzt mal so und wir haben ein Ziel und dann können wir sozusagen wieder ahead of the curve sein, ja, und das ist, darum geht es auch ein bisschen. Und das gibt auch wieder neuen Mut, das ist unsere Meinung, es gibt auch neuen Mut, auch in der Bevölkerung und neue Hoffnung und neue Energie auch zum Beispiel dann irgendwie dann halt auch an dem gemeinsamen Ziel mitzuarbeiten.
Ja, das ist tatsächlich was mir gerade auch zwischendurch mal sehr, sehr persönlich gefehlt hat, halt so. Also ich habe es halt einfach, ich hab ein Team von Leuten in meiner Firma, mit denen mache ich regelmäßig One-on-Ones, das heißt, ich setze mich mit denen zusammen und rede mit denen. Diana macht das Gleiche mit ihrem Team und das war halt, was sich so durchgezogen hat, ist, wie alle sagten, es ist mir so unfassbar schwer gefallen, nach den Weihnachtsfeiern mich wieder an meinen Schreibtisch zu schleppen, weil halt so dieses jetzt geht's weiter, dieses Loch. Und es war so irgendwie so hoffnungslos auch. Und man hatte auf der einen Seite, also war ja fast schon beängstigend. Ich weiß nicht, was ich, mir gehen die Leute, die ständig die Öffnung fordern, ja, extrem auf den Sack. Aber in dem Moment, in dem die Zahlen so schlimm waren, dass selbst die leise geworden sind, also da hatte ich dann schon fast drauf gehofft, dass sie doch langsam wiederkommen mögen, die aus ihren Löchern, weil das heißt, dass die Zahlen nicht mehr ganz so schlimm sind. Und das ist so dieses, dass das halt die einzige Option war auch so lange. Und das wird ja auch nach wie vor so getan, als ob das eigentlich so, entweder wir öffnen und ignorieren total, dass es die Pandemie gibt, mehr oder weniger, oder wir werden für immer in einem Lockdown sein oder quasi immer, ja, mehr oder weniger für immer. Und dass das ja auch keine Antwort sein könnte, was ja auch nicht sein kann, ohne Frage. Und da zu sagen, na, wir lassen uns doch die Zahlen mal so weit nach unten treiben, dass wir wirklich, dass wir vielleicht das Ganze tatsächlich, wenn schon nicht ausrotten, dann wenigstens massiv einschränken können. Und das hat ja auch da, ich habe neulich mit jemand diskutiert und die hat dann so, ja, dann, das kann doch auch nicht sein, so was die da in Australien machen, wo da jetzt für 5 Tage war in Person Lockdown, wo dann so, 5 Tage? Wovon redest du? Das ist wirklich, also 5 Tage Lockdown, das ist eine Woche. Das ist nix. Hm. Wenn ich das alle 2 Monate mal eine 5 Tage Lockdown habe, ja, okay, ist nicht geil, aber ist definitiv besser als der Status quo.
Ja.
Also, und so viel haben wir, das ist halt das Nächste. Ich fand das schön, wie Drosten das in ich weiß nicht mehr in welchem, also hat er im Corona-Update-Podcast, wie er so gesagt hat, naja, der Unterschied zwischen Inzidenz von 50 und Inzidenz von 25 ist ja im Zweifelsfall auch nur eine Woche oder sowas. Das ist ja nicht so, dass man dass das irgendwie unfassbar schwer wäre, sondern es ist ja einfach das, was man jetzt schon 2 Monate gemacht hat, nochmal eine Woche oder 2 Wochen länger durchziehen. Und ich bin dann inzwischen auch an dem Punkt, dieses B117, das wird kommen. Und das wird uns noch schwerer. Ja, er ist da. Also, aber es wird so weit da sein, dass es uns jegliche Reaktion noch schwerer macht. Dass es uns jedes bisschen Inzidenzdrücken noch teurer abkauft. Und jedes bisschen, was wir jetzt kriegen können, haben wir dann nachher einen kleinen Vorteil, wenn es dann richtig durchknallt. Und je mehr wir jetzt noch einschränken können, das ist relativ billig erkauft gerade. Mhm. Und also wir können jetzt quasi ein bisschen Inzidenz auf Vorrat kaufen, solange es noch ein bisschen billiger ist.
Ja, aber eben, wir müssen ja vor allem, ich meine eben, das ist alles, finde ich alles auch irgendwie richtig, aber eben, ich glaube, es geht vor allem darum, jetzt es klingt jetzt halt dumm, weil das ist halt, dann sagt man eben, ja, immer dieser Lockerungsdiskurs und so. Aber es geht jetzt echt darum, glaube ich, diese Öffnungen vorzubereiten, eben diese Hygienekonzepte und so.
Ja.
Und das ist halt eben wieder dann so schwierig, weil das darf nicht dazu führen, dass die Leute jetzt sagen, na, jetzt ist irgendwie alles egal, jetzt reden wir über Lockerungen, oder? Das ist so schwierig quasi jetzt sagen, jetzt müssen wir gewissermaßen, was haben wir? Jetzt haben wir ja Mitte Februar. Jetzt müssen wir diese Situation von Mitte März vorbereiten, in der
aber bitte
wir
im stillen Kämmerlein und nicht öffentlich.
Ja, genau, aber das macht es ja, das ist ja so schwierig. Ich meine, du kannst schon nicht, also eben so zum Beispiel Museen oder wie das jetzt dann geht, wenn die Museen öffnen, zum Beispiel Mitte März, das kannst du halt nicht alles im stillen Kämmerlein.
Weißt du, ich denke die ganze Zeit an Irland, ne? Irland hatte ja so einen ziemlich harten Lockdown im Oktober, November. Weil denen die Zahlen ziemlich in die Höhe gegangen ist und dann haben sie einen wirklich richtig harten Lockdown gemacht. Und den haben sie dann irgendwie, ich glaube, so bis zum Mitte Dezember oder so haben sie den durchgehalten und dann haben sie halt Mitte Dezember haben sie dann plötzlich aufgemacht. Bei einer Inzidenz, ich glaube, das war so auch so bei 75, also ziemlich genau jetzt, wo wir jetzt gerade sind. Ne? Mhm. Also das war, glaube ich, nicht ganz 50, aber halt schon ziemlich nah dran. Und was ist passiert? Es ist halt instantan, bam, ja, so hochgeschnellt wieder.
Senkrecht hoch, ja.
Senkrecht hoch. Und das war noch zu einer Zeit, wo die britische, also die B117, die war damals noch irgendwie auch noch relativ gering in Irland. Das hatten sie halt sozusagen auf dem Schirm. Und das war halt, am Anfang hat das noch gar keine Rolle gespielt, sondern die ist halt hochgeschnellt mit dem originalen, normalen Strang. Und dann kam natürlich nochmal die B117 dazu. und hat dann auch noch übernommen und so. Und dann ging es halt und so weiter und so fort. Jetzt sind sie wieder im Lockdown. Also, ne, ich sag halt, ey, irgendwie jetzt öffnen heißt halt einfach in 2 Wochen, spätestens in 2 Wochen, wieder Lockdown.
Ja, genau. Aber eben, Irland ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich meine, die Zahlen waren ja gigantisch. Das war so krass, wie das ja wirklich senkrecht hochging.
Ja.
In der zweiten Dezemberhälfte. Aber ja, seit dann auch wieder sehr, sehr schnell runterging, trotz dieser neuen Variante. Und das ist ja jetzt nicht, glaube ich, nicht so. Ich glaube, da sind teilweise sogar auch irgendwie Kindergärten offen und sowas. Das ist ja nicht so quasi der, also so der, das ist ja nicht mit Ausgangssperre oder sowas. Also ich meine, Irland funktioniert eigentlich immer noch. Und das da ist
muss
das,
man echt sich nochmal genau anschauen, was sie da machen.
Muss man sich genau anschauen. Und das ist aber wirklich die Frage. Und das ist eben so der Punkt, der mir ein bisschen fehlt, zu dieser Überlegung, warum sind die Fallzahlen in Irland trotz B117 mit sehr wahrscheinlich deutlich besserer Übertragbarkeit, warum sind die trotzdem so schnell runter? Was macht diesen Unterschied aus? Und das finde ich, und ich glaube eben, dass, und deswegen, ja,
Die haben teilweise auch ganz kreative Lösungen. Also beispielsweise den öffentlichen Verkehrsnahverkehr haben sie da irgendwie reglementiert, dass sie sagen, irgendwie es darf nur ein Drittel die Busse besetzt werden, solche Sachen. Ne? Also sie sind dann auch wirklich irgendwie überall in die ganzen Details des Lebens und haben dort halt irgendwie nach Lösungen gesucht. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein
Punkt. Das ist richtig. Und das ist etwas, glaube ich, was man jetzt irgendwie auch. Ja, es ging halt darum, solche Dinge zu lernen und irgendwie umzusetzen, alles mögliche. Und das ist halt, ja, ist halt das, was so schwierig ist. Und eben, ich finde, man muss jetzt über diese Situation ab Mitte März sprechen. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt machen müssten. Wir müssen das jetzt vorbereiten, aber auf eine Art und Weise, die nicht dazu führt, dass wir jetzt schon wieder diese Verhaltensänderungen eintreten, die dazu führen, dass sich das Virus wieder ausbreitet. Und eben, aber da kann der Molekularbiologe quasi nichts dazu beitragen, wenn man sowas macht, das ist eher eine.
Aber ich glaube, das muss man wirklich vorbereiten, aber eben nicht drüber sprechen. Ich glaube, das müsste man in dem Sinne vorbereiten, dass man tatsächlich anfängt, Filter in die Schulen zu bringen und im großen Stil Filter zu kaufen. Das
kann man ja relativ so leise tun. Codewort brauchen. Nord Stream. Genau. Wir müssen jetzt Nord Stream 3 bauen. Wir müssen jetzt Nord Stream 3 bauen.
Und ehrlich gesagt, im Oktober habe ich so große Hoffnung drauf gesetzt, dass wir alle Schnelltests haben werden, die wir jeden Morgen einfach machen. Und jeder von uns macht jeden Morgen einen so einen dummen Schnelltest und guckt nach. Und wenn er dann brav negativ ist, was an 99% der Fälle sein wird, dann geht man seinem Leben nach oder zumindest relativ weit seinem Leben nach. Und wenn dieser dumme Test anzeigt, dass du positiv bist, dann rufst du halt deinen Arzt an. Oder was auch immer und bleibst erstmal zu Hause.
Ich habe übrigens Schnelltests bei mir, ne? Und ich hab die jetzt auch schon ein paar Mal verwendet und so, aber ich habe die eigentlich jetzt gehortet, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier, dann kann ich jetzt auch so Besuche empfangen, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, Leute kommen zu mir und dann sage ich
hier. Leute kommen zu dir. Hast du jetzt Leute im Plural gesagt?
Ja, also so nacheinander, ne? Also nicht irgendwie gemeinsam, aber halt irgendwie, also bei dem Wetter will man auch manchmal Leute vielleicht nicht nur draußen treffen. Und dann kann man halt, irgendwie habe ich mir gedacht, kann man dann halt so Schnelltests machen. Und das habe ich dann auch jetzt zum Beispiel einmal schon gemacht, ne? Eine Freundin von mir kam halt vorbei und dann hatten wir überlegt, ob wir halt spazieren gehen, dann hat es aber den ganzen Tag geregnet und dann haben wir gedacht, okay, machen wir drin und dann machen wir halt irgendwie Schnelltest. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie sozusagen, gleich als sie kam, haben wir dann Schnelltest gemacht und beide negativ und dann konnten wir halt irgendwie einen gemütlichen Abend machen. Und dann ich hatte jetzt aber auch mehrfach von anderen Leuten Besuch und dann hatte ich das mal angeboten, aber weil das ja auch tatsächlich so unangenehm ist, ne?
Also machst du dir das auch nicht selber oder wie?
Genau, habe ich dann auch bei mir selber.
Ach so, im Hals. Ist im Hals drin. Oder in der Nase.
In der Nase mache ich das dann immer.
Also bohrst du so richtig rein, bis du das Hirn kratzt.
Genau, also du musst es ja so reinstecken in die Nase und dann halt irgendwie, wenn du denkst, das geht nicht mehr, immer noch weiter, bis du halt einen gegen die Wand stößt. Und
machst du das den Leuten, deinen Besuch dann selber oder machst
du das? Nee, ich erkläre denen das nur, wie das geht.
Okay.
Und dann,
ja, genau. Wow.
Tough. Beziehungsweise die wissen das meistens auch, weil sie schon irgendwie selber schon mal einen Test gekriegt haben, irgendwie zu, sei es ein PCR-Test oder irgendwie was anderes. Die funktionieren ja alle gleich. Und jedenfalls was die Probenentnahme angeht. Und ja, also das ist halt ja, oder ich mache das halt unter Anleitung. Aber wie gesagt, ich bin gar nicht so oft dazu gekommen, weil viele Leute dann sagen so, ach nö, das muss jetzt gar nicht sein. Und dann bin ich natürlich dann auch nicht so, dass ich dann darauf dränge. Und ja, und dann denke ich mir halt irgendwie so, one-on-one ist das Risiko jetzt auch nicht wahnsinnig groß, selbst bei dieser Inzidenz. Und ja, und dann mache ich es dann doch nicht irgendwie. Ja,
ja, aber das wäre halt, wenn man Tests, also da hätte man ja, es gibt ja Google-Tests wohl schon die ersten. Es gibt ja wohl für Kinder, überlegen sie ja, dass man quasi einen Lolli hat, dass man so einen Lolli runterlutscht und wenn der Lolli alle ist, dann ist genügend Material drauf. Und so eine dergleichen mehr, was dann auch funktioniert, aber so ein Gurgeltest, das ist was, wo man dann auch mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen könnte und sagen könnte, naja, dass wenn wir den halt in großen Mengen produzieren und den dann auch abnehmen können und der dann funktioniert und dann beschleunigen wir, also muss man ja und dafür sorgt, dass die Leute das haben können, dann könnte man ja über viele Dinge schon ganz anders reden plötzlich. Aber das passiert ja auch nicht. Das ist irgendwann mal angekündigt worden. Das sollte bis Ende Januar, war das irgendwann mal angekündigt, sollten die dastehen als, ja, dann werden wir irgendwelche Schnelltests haben. Das ist dann irgendwie wieder zurückgerudert worden. Und seitdem habe ich davon aber auch nie wieder was gehört. Mhm. Und das ist, warum? Also ich meine, das wäre doch wirklich inzwischen eine einfache Lösung. Oder ist das, Emanuel, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen?
Ja,
oder ist das?
Also eben, ich meine, diese quasi Schnelltests in Heimanwendung, die haben so das der Kritikpunkt daran ist, dass die, wenn man sich das selber macht oder so gegenseitig oder so, dass dann das Risiko ein bisschen hoch ist, dass man falsch negative Resultate kriegt. Mhm. Und dass die Leute dann ein bisschen so auf der leichtsinnigen Seite sind und dass man sagt, ja, ich habe ja einen negativen Test, kann ich machen, was ich will. Weil eben, ich meine, Michael hat das ja vorher erläutert, das ist nicht so einfach, sich selber oder auch jemand anderen so in die, so ein Stäbchen in die Nase.
Ist einfach, ist es nur unangenehm.
Genau, es ist sehr unangenehm. Also will es sich auch nicht jeder machen oder selber machen. Und diese Speichel- und Gurgeltests in Verbindung mit diesen Schnelltests, das sind ja diese Antigen-Schnelltests, die sind halt einfach nicht so wahnsinnig empfindlich. Da kann schon mal ordentlich was durchrutschen. Das ist deswegen, daher kommt so ein bisschen diese Skepsis gegenüber der Heimanwendung. Aber das ist ja nicht, alles. Natürlich ist so dieser Lockdown ist ja im Prinzip so ein bisschen ein grobes Geschütz, aber es geht ja vor allem darum zu sagen, also deswegen sind ja diese Stufenpläne jetzt so, es kommt jetzt endlich. Und diese Ampel, die man in Berlin ja schon seit irgendwie einem Jahr fast hat, ist auch so eine Form von Stufenplan. Es geht ja vor allem darum, auch frühzeitig zu sehen, wie sich die Lage entwickelt. Und dafür müssen nicht alle zu Hause Schnelltests machen, sondern man kann auch sagen, man macht wirklich so einen neuralgischen Punkten, wie zum Beispiel in den Schulen oder großen Betriebe oder so. Da macht man die Tests und wenn man merkt, okay, es geht wieder so ein bisschen los, dann bleiben wieder alle zu Hause. Also es geht ja nicht nur darum, quasi die Tests zu machen, um individuell was zu finden oder nicht zu finden, sondern breit zu testen, um quasi die Gesamtsituation besser einschätzen zu können und dann eben wirklich ausnahmsweise mal frühzeitig reagieren zu können.
Also um eine schnelle Sensorik zu haben.
Genau, eine schnelle Sensorik. Und das ist ja die Idee von diesen Abwassertests. Weil
auch
noch früher hochgeht als quasi diese Teststatistiken. Und weil das ja auch sehr einfach ist, weil man da quasi nicht invasiv ist. Also man muss nicht zu Leuten hingehen und die testen, sondern das Abwasser kommt ja von selber gewissermaßen.
Aber wie ist das denn? Die Zahl der Tests nimmt doch nach wie vor eher ab, die durchgeführt wird als
PCR-Test. Es gibt, glaube ich, von diesen Antigen-Schnelltests gibt es, glaube ich, erst so anfängliche Statistiken. Das sind, glaube ich, schon 1 Million pro Woche oder sowas. Die offiziellen Tests, das sind ja immer noch nur diese PCR-Tests. Also wirklich die von akkreditierten diagnostischen Laboren stattfinden. Und ich glaube, der zweite Punkt, der fast noch effizienter ist, ist dieses Contact Tracing, das ja eigentlich so nicht funktionieren kann, wie es jetzt läuft. Das versuche ich auch immer wieder zu sagen, das finde ich ganz wichtig. Weil das Contact Tracing jetzt läuft ja so, dass jemand, also kann man sich so vorstellen, oder am Montag steckst du dich irgendwo an. Und dann dauert es ja ungefähr irgendwie 4 Tage, bis du Symptome zeigst. Das bedeutet, vielleicht machst du am Freitag oder Donnerstag oder Freitag einen Test und kriegst, sagen wir mal, am Samstag, also wenn du dich am Montag ansteckst, kriegst du am Samstag kriegst du ein positives Resultat. Und auch wenn es dann ganz schnell geht, auch wenn dann das Gesundheitsamt alle deine Kontaktpersonen Kategorie 1, also Leute, mit denen du länger zusammen warst, antelefonierst und die in Quarantäne steckst, ist das Virus ja trotzdem schon rausgekommen, weil du hast ja vielleicht am Mittwoch hast du eine Person angesteckt und die hat dann, das ist Kontaktperson Kategorie 1, die hast du am Mittwoch angesteckt und am Freitag hat die dann auch wieder jemand angesteckt. Und diese Person, diese zweite Runde gewissermaßen, diese Person ist ja nicht in Quarantäne, sondern nur die Kontaktperson Kategorie 1, aber wegen diesem relativ langen Zeitraum zwischen Ansteckung und quasi Merken der Ansteckung, weil es eben so lange dauert, bis Symptome kommen, kann das gar nicht funktionieren, so wie es zurzeit ist.
Aber diese Kontaktpersonen der Stufe 1, die werden doch auch eigentlich getestet, oder?
Ja, das ist ja auch so, wollte ich vorher noch sagen, weil das habe ich gerade heute gelesen.
Momentan nur mit Symptomen, glaube ich.
Ja, nur mit Symptomen. Also wir hatten im letzten November hatten wir so einen kleinen Ausbruch in unserer Kita. Da konnte ich das mal so ein bisschen live durchtesten. Da habe ich auch selber auch quasi angeboten, dass ich die Leute teste, wenn es für die wollen. Da habe ich das auch mal so ein bisschen überlegt und dann auch gesehen, wie das Gesundheitsamt reagiert und so. Und ein Aspekt, den ich auch höchst problematisch fand, ist, dass die Kontaktpersonen Kategorie 1 werden nur getestet, wenn sie Symptome haben.
Das ist doch der Sinn der Sache, dass man jeden testet.
Genau, eben. Und hier ist eben, das habe ich jetzt heute gelesen, in Bremen ist es seit Mitte Januar, ist das so, dass Kontaktpersonen Kategorie 1 auf jeden Fall einen kostenlosen Test kriegen, wenn sie wollen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass die Leute das dann auch machen. Und also zumindest bisher, klar, jetzt sind halt erst 3 Wochen, das dauert alles, Trägheit und so haben wir diskutiert. Dieses Angebot wird bisher noch nicht wahrgenommen, in Bremen zumindest. Also die meisten Kontaktpersonen Kategorie 1 lassen sie noch nicht testen. Aber es ist natürlich auch so.
Wissen Sie das denn überhaupt?
Ja, sehr wahrscheinlich wissen die. Ach, ich meine, das sind ja auch so, es lesen jetzt nicht alle Leute ständig irgendwelche behördlichen Verlautbarungen. Also das dauert. Aber ich meine, man müsste auch dieses gesamte Testregime testen, also dieses gesamte Quarantäne-Test-Setup müsste man irgendwie ändern und sagen, ja gut, wenn wir jetzt irgendwo einen Fall haben, dann müssen wir das Netz quasi ganz weit auswerfen. Also weißt du, sogar zum Beispiel irgendwie das gesamte Wohnhaus testen oder sowas. Oder unter Quarantäne stellen und dann testen. Aber dann natürlich auch, wenn der Test dann negativ ist, dann gehen die Leute dann auch wieder raus. Also du kannst nicht wegen, ich glaube nicht, dass es so gut akzeptiert würde, wenn man sagt, also wenn wir eine Ansteckung haben, dann stecken wir 500 Menschen für 2 Wochen in Quarantäne. Das würde dann, glaube ich, zu so Ausweichstrategien führen, dass man nicht alle angibt oder so. Aber dass man sagt, gut, wir testen zumindest alle diese 500 sofort. Das sind so 2 Dinge, die ich fast so ein bisschen für effizienter halte, als wenn man sagt, ja, wir machen jetzt irgendwie Antigen-Tests zu Hause für alle. Aber wie gesagt, man sollte das trotzdem machen, weil es leistet natürlich schon auch einen Beitrag dazu. Und wenn man dann irgendwie mal merkt, das funktioniert irgendwie nicht mit diesen Antigen-Tests at home, dann macht man es halt nicht mehr.
Ja, klar. Also ich finde ja gerade den Punkt, den du angesprochen hast, mit den quasi irgendwo an öffentlichen Stellen oder randomisierte Personen einfach regelmäßig mal durchtesten, einfach um sich ein Bild der Lage zu machen. Ja. Und die dann halt, das klingt ja nach einer eigentlich total selbstverständlichen Sache.
Also in Großbritannien wird das ja gemacht. Gibt es auch so viele so tolle Zahlen aus Großbritannien. Da, glaube ich, jede Woche einfach mal 20.000 zufällig ausgewählte Menschen getestet werden.
Ja, das ist was ich immer mehr die Befürchtung habe, dass wir so nach und nach oder gar nicht mehr so nach und nach, sondern immer mehr halt einfach die Strategie fahren, wer weniger testet, findet auch weniger. Und man kann sich die Zahlen auch schön reden, indem man einfach weniger testet. Und
man muss aber auch sagen, dass die Gruppe Großbritannien nicht wahnsinnig erfolgreich sind.
Das muss man immer auch immer wieder sagen.
Also vielleicht sind sie immer erfolgreicher als wir und wir wissen es nur nicht.
Also immer, wenn man Großbritannien lobt, muss man halt sagen, ja, guckt, sie machen gewisse Dinge schon sehr, sehr gut, aber viele andere Dinge dann halt auch nicht ganz so gut.
Ja.
Aber das ist mal eben, es
gibt. Ich sag, wir können ja die guten Dinge kopieren, ausnahmsweise mal, und nicht die schlechten Dinge.
Ja, aber so läuft ja der Diskurs ja nicht. Man sagt dann immer ja so, die Israelis, die impfen viel schneller, die sind viel besser als wir, und guck mal, wie dumm der Spahn ist, und schau mal, die Israelis, die können sie auch. Das ist natürlich auch so ein dummer Ansatz, finde ich, ein sehr ungeschickter Ansatz, weil es muss daran zu tun gehen, dass man da irgendwie hinguckt und schaut, was kann man von Israel lernen.
Und genau, das ist sehr viel. Die Israelis haben eine mega krasse Inzidenz und eine riesengroße
Todesrate. Ja.
Also es ist halt, also man will definitiv nicht die Israelis kopieren. Ne?
Nee, nee. Aber eben, also, die Idee muss sein, ich meine, das ist super, dass die Israelis jetzt so schnell impfen, weil da kann man sehr viel daraus lernen. Zum Beispiel auch, wie man mit Impfgegner umgeht. Weil es gibt auch in Israel eine sehr große und sehr vielfältige Impfgegner-Szene. Und ich finde, da könnte man recht viel noch darüber lernen, wie sich das so entwickelt, wie so Kommunikationsstrategien sind und solche Dinge. Aber eben, wenn man natürlich alles quasi irgendwie als Wettbewerb anguckt und wer kann irgendwie schneller impfen und so, dann, ja, dann gehen solche Überlegungen halt ein bisschen verloren.
Ja, überhaupt habe ich das Gefühl, dass wir viel zu wenig auf andere Länder gucken und von denen lernen, weil ich meine, der Punkt ist, dass es gibt praktisch für jede Frage, die wir haben, gibt es ein Land, das es schon mal ausprobiert hat. Ja?
Genau.
Und für jede einzelne, ja, jeden Aspekt der Pandemie gibt es ein Land, das es besser macht als wir. Und ich glaube, das ist, und wenn wir einfach nur mal wirklich einfach hinschauen würden und sagen, okay, ganz unvoreingenommen, okay, hier passiert das und hier passiert das und hier passiert das und das funktioniert und das funktioniert. Wenn wir einfach mal pragmatisch wirklich durchgehen würden, was Länder richtig machen, was Länder falsch machen, dann würden wir so viel besser fahren. Aber auch zum Beispiel, ne, und das ist halt zum Beispiel, was ich mir auch frage, so die Debatten jetzt um zum Beispiel die neuen Mutanten, ne? Wir haben ja in England wirklich, konnten wir in Echtzeit beobachten, was da passiert und wie das passiert. Und wie kommen wir auf die Idee, dass das alles irgendwie bei uns anders funktionieren würde oder dass es bei uns anders laufen würde oder dass es irgendwie, ich frage mich immer irgendwie, wo kommt diese komische Hybris her, dass man sagt irgendwie, not in Germany, ja, also, dass man halt, und das gilt auch für die Zero-Covid-Geschichten, ne? Also wo man dann irgendwie sagt, ja, die asiatischen Länder, aber das ist ja eine ganz andere Kultur, bla bla bla. Ne? Irgendwie es werden immer irgendwelche Gründe gesucht, warum irgendwie andere Länder irgendwie komplett anders sind. Natürlich sind andere Länder anders, ne? Natürlich gibt es irgendwie immer andere Probleme und andere Voraussetzungen und das stimmt natürlich in gewisser Hinsicht. Aber mir kommt es immer so vor, als ob man immer irgendwie so eine Art von impliziten Exzeptionalismus für sich beansprucht und sagt,
ich weiß
irgendwie,
gar nicht
bei uns
mehr.
Läuft immer alles anders als bei allen anderen. So.
Ich weiß gar nicht mal, ob das unbedingt nur so Exzeptionalismus ist. Also ich würde es nicht mal so in so einen versteckten Nationalismus drehen. Also zum einen, wie gesagt, ich habe ja vorhin das Beispiel genannt von der Frau, die da irgendwie in den Kommentaren sagt, aber bei mir ist das anders. Das mag bei allen anderen Menschen auf der Welt so sein. Bei mir ist es trotzdem anders, weil meine Erfahrung ist ja anders. Und die eigene Lebenswirklichkeit ist ja, bisher ist es ja noch nicht so schlimm gekommen. Also es war zwischendurch mal schlimm, aber im Endeffekt ist ja, aber selbst als es so schlimm war, war es ja nicht so, dass sich die Leichen auf der Straße gestapelt haben oder sowas, sondern es war halt, ja, man
jedenfalls
hat halt
nicht auf meiner Straße.
Jedenfalls nicht auf meiner Straße,
vielleicht.
Genau.
Nachbarstraße vielleicht, aber.
Ja, na ist da. Ich meine, im Zweifelsfall sind die Leute ja so. Und für mich ist, also die Unfähigkeit der von Gesellschaften, von anderen Gesellschaften zu lernen, ist nach wie vor meine Lieblingsgeschichte, habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, als in Oregon plötzlich man selber tanken durfte. Vorher war das so, dass halt vorgeschrieben war, dass ein Tankwart zu sein hat, der einem das Auto zu betanken hat. Und wie die Leute halt durch, natürlich nicht alle, die meisten natürlich nicht, aber einige sind halt durchgedreht. So, oh mein Gott, dann stehe ich ja jeden Tag in Flammen, wenn ich mich dann wieder mit Benzin übergieße und dann streichelt zufälligerweise und halt ohne festzustellen, dass halt im Rest der USA halt das seit Jahrzehnten absolut problemlos funktioniert.
In Europa
und
halt auch.
Und halt überhaupt halt im Rest der Welt. Und ich finde das immer wieder so dieses die Amerikaner halt als Ganzes auch, wie viele Leute da der festen Meinung sind, dass ja eine Gesellschaft, die ein Gesundheitssystem hat, einfach gar nicht funktionieren kann. Obwohl es definitiv sehr viele Gegenbeispiele gibt. Und das ist bei uns halt genau das Gleiche. Das ist halt kein bisschen anders. Bloß weil es woanders geht, heißt das ja noch nicht, dass es hier auch geht. Und das kommt wahrscheinlich aus einer Bequemlichkeit heraus, so einer gewissen
gedanklichen Bequemlichkeit vielleicht, ja.
Na, nicht nur gedanklichen, sondern man muss sich ja was ändern. Und das ist ja, im Augenblick ist ja das Schöne eigentlich, dass ja, okay, es sterben viele tausende Menschen und irgendwie ist alles nicht so geil. Aber immerhin ändert sich nichts. Das ist ja schon mal was. Und das ist, glaube ich...
Wird ja manchmal auch Wohnraum frei und so.
Ja, also, naja, ist jetzt... Ich glaube, dass... Und wenn du halt eben so als Politiker antrittst, in erster Linie um Kontinuität zu versprechen, was ja sicherlich jetzt bei der CDU nicht das und im Endeffekt auch bei der SPD wahrscheinlich ein ziemlich zentrales Wahlkampfmantra sein dürfte, dann will man das halt versprechen. Und dann ist es natürlich bequemer, sich Gründe auszudenken, warum das hier nicht geht, als tatsächlich einfach zu sagen, ha, vielleicht können wir da was lernen. So, aber wir haben jetzt fast 3 Stunden rum.
Ja, es ist, glaube ich, langsam gut. Ja.
Genau, ich würde vorschlagen, dass wir uns langsam mal dem Ende entgegenbewegen.
Ja, also das heißt nochmal ganz schnell Nord Stream 2.
Sag mal, was ich die ganze Zeit schon mal, du hast ja wahrscheinlich auch diesen Artikel gelesen darüber, wo quasi das Covid-Virus und das der Impfstoff so ein bisschen aus einer Informatiker-Nerd-Sicht analysiert worden ist. Hast du den gelesen, Emanuel?
Ich glaube nicht, nee. Also
der war ziemlich cool, ja.
Da stand so ein bisschen, also quasi, da stand so, dass so ein der Quellcode stand da, wie viel Byte das ungefähr sind, was da drin steht. So, hier ist der Header, hier, das ist ein bisschen Boilerplate am Anfang, was einfach nur dasteht, was dastehen muss, damit das, und dann auch was man machen muss, um das Immunsystem dann bei dem Impfstoff, um das Immunsystem auszutricksen, damit der Impfstoff nicht vom Immunsystem angegriffen wird und so. Und was ich halt krass fand, war halt, dass am Anfang stand halt ein DNA-Drucker, der halt dann quasi diese DNA gedruckt hat. Und das ist offensichtlich ein mittlerweile Stand. So. Nee, das war in dem Fall ein DNA-Drucker und danach ist das in RNA worden, weil es keine RNA-Drucker gibt. Wohl. Mhm. So. Und kannst du mich im Zweifelsfall hier korrigieren? Bitte schieß mich jederzeit rein. Glaubst du, dass nimmt diese ganze biologische und medizinische Entwicklung gerade so Fahrt auf, dass man, das klingt ja schon so, also für mich klang das so als, naja, es könnte ja schon so sein, dass wir dann in 10, 20 Jahren vielleicht an dem Punkt sind, wo wir individuelle Medikamente haben, also wo wir gar nicht mehr irgendwie, hier hast du Fläschchen X, nimm das jetzt mal, sondern wo wir halt hingehen, eine DNA-Probe von uns abgeben, sagen, hier, die Krankheit haben wir, und dann kriegt man halt sein individuelles Medikament zubereitet, nur für diesen einen Fall, was halt von irgendeinem Computer ausgerechnet worden ist. Ist das realistisch? Geht das immer schneller, immer weiter? Oder ist das jetzt einfach totale...
Nee, das ist so das Stichwort personalisierte Medizin. Das ist schon genau das, was man versucht, quasi wirklich, weil die Medizin basierte darauf, auf quasi so generellen Prinzipien. Also indem man sagt, was irgendwie bei 20.000 Menschen wirkt, wirkt auch beim 20.000 und Ersten gewissermaßen.
Yeah.
Oder das ist quasi eine gigantische Statistik, die aber eben so individuelle Variabilität ja wirklich sehr groß ist bei Menschen, quasi nicht mit einbezieht. Und das ist die Idee von dieser personalisierten Medizin, dass man sagt, wir nehmen schon mal so diese generellen Erkenntnisse, aber wir gucken bei jeder einzelnen Person ganz genau hin mit irgendwie hoch aufgelösten Diagnostikmethoden, ob das da wirklich auch zutrifft, alle diese Voraussetzungen, die es braucht, damit ein bestimmtes Medikament dann wirkt, beziehungsweise eben man macht dann so eine Art quasi personalisierte Behandlung aufgrund von einer großen Datenmengen, die man wirklich pro Person erhebt.
Ich glaube, wo das auch so richtig eine Rolle spielen wird, ist bei der Krebsbehandlung.
Genau, ne? Krebs ist eigentlich Vorreiter. Also ja. Krebsmedizin ist Vorreiterin, wenn es um personalisierte Medizin geht. Also geht es zum Beispiel darum, dass man von jedem Tumor, und zwar nicht vom Tumor als Ganzes, sondern von verschiedenen Stücken dann auch zum Beispiel, das Erbgut sequenziert und daraus dann folgert, welche Medikamente jetzt da wirksam sein könnten und welche nicht. Oder dass man zum Beispiel auch dann für bestimmte, also so ein großes Thema ist so diese Tumor, also Tumorimmunologie, also dass man sagt, also dass man für jeden einzelnen, einzelnen Tumor, den man irgendwo findet in einem Menschen, so spezialisierte T-Zellen züchtet, die dann diesen Tumor bekämpfen.
Krass.
Ja, und ich meine, man muss das mal zusammendenken, ne? Also so einerseits diese RNA-Impfstoffe und wie die hergestellt werden und wie die designt worden sind, ne? Also wirklich so auf dieser Code-Basis, wie du das schon beschrieben hast, ne? Wo man halt jetzt wirklich sagen kann, okay, das ist halt wirklich eine Coding-Aufgabe. Es ist wirklich sozusagen im Endeffekt, was die da so bei Pfizer gemacht haben, beziehungsweise bei BioNTech, die haben ja auch wirklich sozusagen aus verschiedensten Studien haben die sich bedient wie aus Stack Overflow, ne? Also wie sozusagen dieses Code-Stückchen, dieses Code-Stückchen aneinandergereiht und gesagt, da haben wir jetzt irgendwie unseren Impfstoff, ja.
Stack Overflow-Frage. Ich habe hier eine Pandemie mit.
Ja, ja, genau. Stack Overflow, I have a pandemic, what can I do?
Da wird es so eine Subkategorie bei Stack Overflow geben. Irgendwann so. Ne, aber ich meine, mal ohne Scheiße, das ist Code. Ja? Also diese ganze Erbgut, das ist Code. Das ist nichts anderes. Ja? Und es funktioniert, yeah. und das hat man ja in diesem Artikel sehr schön gesehen, es funktioniert auch gar nicht anders. Ja, es funktioniert genauso, wie
Code. Zumindest vergleichbar, ja, das ist.
Also natürlich gibt es dann halt die diverse Unterschiede und so und man muss Sachen, auf die man achten muss, aber im Endeffekt ist das sozusagen halt wie lernen, auf einen neuen Compiler zu reagieren, ja. Und was dann noch dazu kommt, ist dann halt zum Beispiel solche Entdeckungen, wie jetzt zum Beispiel Fold Zero oder wie das heißt, das Ding von Google, wo sie da jetzt irgendwie 98% der Proteinfaltung anhand von Aminosäuren Eingaben projizieren können. Und wenn du das kombinierst, jetzt sozusagen, okay, wir können jetzt sozusagen relativ gut predikten, wie wir jetzt Proteine falten, plus dann sozusagen irgendwie noch nimm noch CRISPR-Cas9 dazu, ja, irgendwie, dann hast du eigentlich sozusagen das ganze Besteck zusammen, wo du wirklich biologisch alles Mögliche machen kannst, ne?
Ja, das ist tatsächlich die Hoffnung. Also quasi, das ist in die Richtung, in die es so in dieser translationalen Forschung auch geht. Klar, wann das soweit ist, ist noch eine andere Frage. Aber also ich meine zum Beispiel bei HIV funktioniert das im Prinzip so, weil das HIV-Virus ja extrem variabel ist. Also es gibt quasi in einem Infizierten, also mit HIV, das ist das Virus, das AIDS verursacht. In einem Menschen, der mit HIV infiziert ist, gibt es quasi mehr Virusvarianten als vom Coronavirus auf der ganzen Welt.
What?
Und dann, ja, es ist wahnsinnig variabel, das Virus, und es mutiert unendlich schnell. Und dann guckt man natürlich rein, welche Varianten sind in einer bestimmten Person drin, in welchen Kombinationen und so, und dann guckt man in der Datenbank nach und schaut, welche Behandlung jetzt da am besten geeignet ist.
Krass.
Ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre noch eine ganze Menge krassen Scheiß sehen.
Ja, also das werden wir sowieso, also grundsätzlich. Also ich sage nur Nord Stream 2.
Ich meine, man muss sich einfach nur diesen RNA-Impfstoff vorstellen. Ja, ja. Man gibt einfach sozusagen einen Codeschnipsel einer Zelle, die dann halt einfach Dinge produziert. Also es ist im Endeffekt sind Zellen jetzt einfach sozusagen Universal Purpose Drucker für alle möglichen Proteine, ja, wo wir halt einfach nur sozusagen die richtigen RNA-Schnipsel hinschicken müssen, dann produzieren die. So. Und ich meine, das ist halt, allein das ist schon so krass.
Ja, Chippen wäre da echt einfach viel zu oldschool schon. Allein das, darum machen sie es nicht.
Total bescheuert, ja.
Okay, so.
Jetzt ist aber gut.
Jetzt ist aber gut.
Und jetzt endlich Nord Stream 2.
Dann, jetzt endlich
Nord Stream. Worüber ich eigentlich wirklich die ganze Zeit nochmal reden wollte, aber das können wir nochmal in einer anderen Folge machen.
Okay,
ist Bitcoin und die momentanen totalen crazy Scheiße.
Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Sollten wir nochmal unsere alten Sachen zu dem Thema rausholen. Ich weiß noch, wie ich prophezeit habe, dass Bitcoin jetzt wahrscheinlich einfach wegfadet. Ich glaube, das ist nicht ganz eingetreten. Oder zumindest nicht in dem.
Ist nicht ganz eingetreten, aber es ist trotzdem immer noch völliger Bullshit.
Ja, ich weiß. Reden wir beim nächsten Mal drüber. Vielen Dank, Emanuel.
Gut, dass dein Name steht.
Ja. Danke dir für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben wieder viel gelernt. Und
ja, ich auch natürlich. Ja.
Genau.
Wir haben jetzt
wieder ein bisschen regelmäßiger auch.
Genau. Sorry, das ist so ein bisschen, es gab persönliche Pro-Issues, weswegen das jetzt so ein bisschen verzögert war.
Genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Alles klar, tschüss.